Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Hallo.
Hallo. Ganz energetisch.
Schönes Wetter heute, oder?
Schönes Wetter. Zum Supporter-Special 26 ist das schon.
Ja.
Crazy. Weil wir in letzter Zeit so viele Episoden haben, wo wir nur Stuff von unseren Supportenden rezensieren. Faszinierend.
Erklärli. Der Erklärbär ist in der Haus.
Naja, man muss ja dann doch noch irgendwie die Hoffnung aufrechterhalten, dass sich auch irgendwann mal neue Leute zu diesem Podcast verirren.
Ja.
Und da kann man ja schon mal kurz zum Einstieg erwähnen, was wir hier machen.
Kann nicht schaden, mal den neuen Leuten zu erzählen, was wir machen. Was ist denn ein Supporter-Special? Wie entsteht denn der Inhalt dieser Episoden?
Das habe ich doch gerade erklärt.
Ja, aber woher kommt das? Also, wie wird man Supporter? Wie kommt man da hin? Verstehst du?
Ja.
Der Weg ist das Ziel und so.
Nichts leichter als das. Ich fühle mich gerade wie so eine Sesamstraßen-Episode oder Sendung mit der Maus. Oder?
Ja, meine Elmo-Socken hatte ich gestern, die habe ich jetzt nicht mehr.
Sehr gut. Gestern hat Socken gewechselt.
Sehr gut. Props dafür.
Ja.
Ja, ich komme vom Zahnarzt. Das war gerade so, gerade so ein bisschen russisches Roulette, wie ich klinge oder ob man mich auch versteht, wenn ich von Zahnarzt komme. Weil wenn da irgendwelche schweren Eingriffe nötig wären, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt betäubt, eine halbe Stunde danach.
Das wäre schon sehr lustig.
Ne? Hätte lustig sein können, da einen Podcast aufzunehmen, 2 Stunden lang. Aber nee, tatsächlich gab es da nichts groß zu beanstanden. Insofern keine Betäubung.
Okay, schade. Sonst wäre die Aussprache wahrscheinlich auch ein bisschen eine andere.
Ja, ja. Vielleicht würde man mich dann verstehen zur Abwechslung. Nein, Spaß beiseite. Also wir werden unterstützt durch Patreon und Steady, beziehungsweise durch Leute, die uns da unterstützen und bieten da verschiedene Pakete an. Insofern, wenn euch gefällt, was ihr hier hört oder was ihr in den anderen Episoden gehört habt, dann könnt ihr uns da Auftragsfilme auftragen. Ihr könnt Lose reinschmeißen, wo wir ein Los pro Mann im Monat ziehen mindestens. Und wir haben Sonderepisoden, die wir jeden Sonntag bringen, exklusiv hinter der Paywall. Und es gibt auch noch verschiedene Videos. Und es gibt Tabelleneinsicht von nicht nur die Filme, die bis jetzt rezensiert worden sind. Die ist nämlich auch öffentlich, die könnt ihr auch einsehen. Aber es gibt auch noch einen zweiten Tabellenreiter, wo drin steht, was wir so in den nächsten Episoden bringen und was so die aktuellen Auftragsfilme sind, die so anstehen. Ist auch ganz cool, dann kann man mal gucken, was man vielleicht demnächst mal schaut und so.
Mhm.
Ja, und wir sind die Bewegtbanausen und es gibt es seit ein paar Wochen.
Ja.
Und neben den Supporter-Special nehmen wir ab und zu auch mal eine normale Episode auf mit eigengewählten Projekten oder so ein Special wie zum Beispiel das, was sich um James Bond dreht oder Herr der Ringe oder Beverly Hills 90210. Die funktionieren auch immer sehr gut, diese
Speziale. Ja, gerade zu den Oscars haben wir eins gemacht.
Ja, stimmt. Unser letztes Special war gerade zu den Oscars. Jetzt sind die Oscars vorbei. Letzte Nacht haben wir hier noch gelunzt.
Mhm.
Und ich muss noch die Tipps auswerten. Das wird dann natürlich auch online gestellt. Also bis die Folge rauskommt, habt ihr auf jeden Fall ein Ranking, ob wir denn geschlagen worden sind oder ob wir nicht geschlagen worden sind. Wir wissen es selber im Moment noch nicht.
Spannend.
Ja, spannende Kiste.
Mhm.
Und natürlich, was Lee meinte am Anfang, die Leute, die jetzt neu dazugekommen sein sollten oder die uns gerade entdeckt haben, herzlich willkommen bei den Bewegtbanausen.
Ja, herzlich willkommen.
Wir freuen uns, dass ihr hier seid. Aber
bleibt noch ein bisschen.
Ja, bleibt noch ein bisschen, aber macht euch drauf gefasst. Das wird ein kurzlebiges Vergnügen.
Heute?
Nee, allgemein nicht viele halten das lange mit uns aus. Also.
Ja, deswegen ja dickste Props an die, die es tun.
Da muss man schon so ein Kloppi sein wie die Leute, die uns bei Patreon Steady supporten, die uns jahrelang zur Seite stehen. Ansonsten ist das eine sehr kurzlebige Freundschaft.
Aber das ist doch ein sehr loyaler Verein.
Das ist ein loyaler Verein, deswegen, ja, aber es hat die Minderheit so.
Wie kriegst du denn die Kurzlebigen überhaupt mit? Du meinst, irgendwo müssen die Streams ja herkommen.
Ja, ja, irgendwo müssen die herkommen. Und ich glaube, es sind dann auch immer wieder neue.
Mhm.
Also die. Es gibt ein paar so, die hören rein und dann hören die uns 2 Wochen und dann kommen wieder neue, die uns 2 Wochen hören. Das ist unser Kreislauf. Und irgendwann haben
God, I love this. This is the greatest podcast ever.
Absolut. Und irgendwann haben wir alle ausgeschöpft.
Ja, okay. Gucken wir mal. Ich glaube, da ist noch ein bisschen Raum nach oben.
Ah, der Lee, ja, guck mal, ambitioniert. So muss sein.
Ja. Ja, heute haben wir ja schon auch zumindest 2 Filme auf der Uhr, die schon auch irgendwo als Klassiker gelten.
Hello, my name is Montoya.
Inigo Montoya, der sagt seinen vollständigen Namen. Ja, Prepare to Die.
Prepare to Die. Ein bisschen emotionaler geht schon, aber. Ja, er sagt seinen vollständigen Namen, meine Güte, jetzt sei doch nicht so pingelig.
Okay. Aber ein bisschen emotionaler geht schon.
Genau, mit dieser Gremlin-Stimme.
Ja.
Oder nee, das ist die Stimme hier von Max. Wie hieß er? Max?
Max?
Der Höhlenbewohner? Na, der Heiler, der Wunderheiler.
Was? Wovon hast du?
Wie hieß der denn nochmal?
Du meinst es bei Princess Bride?
Ja, klar.
Ach so.
Billy Crystals Rolle.
Ja, klar.
Ich habe übrigens beide erkannt. Billy Crystal und Carol Kane.
Ja, Alter, ich auch.
Unter
ja.
der Maskerade. Ich so, das ist auf jeden Fall krass, dass ich die
erkenne. Ja, aber du hast den ja jetzt nicht zum ersten Mal gesehen, oder?
Wann habe ich den gesehen? Irgendwann um 2000 rum.
Okay.
Wie hieß er denn? Wie hieß er denn, Alter?
Ja, dann würde ich vorschlagen.
Ach, da ist er. Miracle Max natürlich.
Ja. Der Miracle Max. Ja,
ja.
Großartig.
Die hat Miracle Max imitiert.
Mhm. Oder einfach.
Und so moderieren wir durch den ganzen Podcast mit dieser Klabautermann-Stimme.
Ja, vielleicht mehr Billy Bob Thornton in Sling Blade.
Oder so, ja.
Ja.
Das hat dir auch gut gefallen, diese schauspielerische Leistung. not so Oscar-worthy, sagst du. Und wie sieht's bei den aktuellen Oscar-Preisträgern aus? Sind die alle Oscar-worthy?
Puh, du, das sei dahingestellt, ne? Geht ja jetzt schon damit los, wer da nominiert war und wer nicht und so.
Aber jetzt haben ihn ja, jetzt wurden ja auch ausgezeichnet, insofern.
Ja.
Vielleicht.
Ja, damit haben sie doch recht. Also, ne, wer sind wir, das denen jetzt abzuerkennen?
Wir sind die Bewegtbildbanausen. Nochmal ja. zur Erinnerung. Und die Leute legen großen Wert auf unsere Meinung und scheißen auf die Academy Awards, hören
sowieso.
Aber hin, wenn wir was darüber sagen.
Meinst du, ja?
Ja. Was hältst du von der, was hältst du von dem Oscar-Preisträger Michael B. Jordan?
Ja, natürlich hat er schon eine Menge gute Filme gemacht. Ich habe halt in diesen Figuren, die er da gespielt hat, keine Oscar-Rolle gesehen. Der Rest, also jetzt die Academy anscheinend schon.
Keine der Figuren bisher.
Was?
Also aus seinen kompletten Filmen.
Nein, das sage ich nicht. Deswegen, natürlich hat er schon mal gut gespielt. Eben.
Ja, du hast nicht, bisher hast du nicht gesagt, dass er gut gespielt hat, du hast gesagt, er hat einen guten Film mitgespielt. Also das würde jetzt auch auf Van Damme zutreffen.
Ach so, nein, nee, ich finde, das ist ein guter Schauspieler, auf jeden Fall.
Okay. Mhm. Aber nicht für den Film. Und zwar für beide Rollen nicht.
Ja, das, ich habe ja mit dem Film generell schon so, also ich liebe den ja nicht so wie andere Leute und damit tue ich mich eh schon mal schwer, weil er trägt das Ding ja.
Liebst du denn Filme allgemein?
Oh ja.
Oh ja, sagt er. Okay, da wird es nicht dran scheitern.
Nee, in der Regel nicht.
Aber Jessie Buckley hat dich gefreut.
Ja, total.
Ja.
Mhm.
Ja, die ist toll. Die ist, die wird mal, das ist die neue Generation Meryl Streep.
Meinst du,
ja? Ja, ja, auf jeden Fall. Die, wird mal richtig huge. Die wird groß. Und das Coole ist...
Ja, die hat ja jetzt schon eine sehr beeindruckende Vita.
Ja, voll. Und ähnlich wie Meryl Streep ist sie halt so nicht das Glamour-Girl, so, weißt du? Sondern die sieht halt aus, könnte auch eine BWL-Studentin irgendwo in, weißt du...
Ach komm.
Naja, die sieht jetzt nicht aus wie ein Filmstar, finde ich. Jessie Buckley jetzt per se. Weißt du, was ich meine? Sie ist jetzt keine... Sie ist keine Keira Knightley oder Scarlett Johansson oder wie sie alle heißen. So. Die ist nicht so glamourös und das mag ich ja. Das meine ich ja nicht abwertend, sondern ich meine das als Kompliment. Und Meryl Streep war ja auch nie das Covermodel, weißt du? Und das meine ich. Und deswegen zeichnet sich halt viel durch ihre Schauspielerei durch. Aus.
Ja, okay.
Die ist groß.
Mhm.
Ja.
Ja.
Das hat mich wiederum gefreut. Ja.
Und sonst warst du nicht so erfreut?
Naja, doch. Also, ich war dann tatsächlich sehr bewegt bei dem... bei den Beileidsbekundungen oder bei den verschiedenen Leuten, wenn du das nochmal geballt siehst, wie du auch meintest und so weiter gestern, weißt du, und du siehst irgendwie, du siehst Michael Madsen und du siehst Diane Keaton und du siehst Robert Duvall und Redford und so und alle hintereinander so, das ist schon wirklich hart, wenn du siehst, okay, du wirst nie wieder einen Film sehen mit denen, weißt du, so einen neuen Film und das ist schon...
Und dann haben sie noch nicht mal alle untergebracht bekommen.
Nee, Eric Dane fehlt, James Vanderbeek und so, also gerade so...
Donald Sutherland.
Ja, Donald Sutherland.
Gene
kurz,
Hackman.
Donald Sutherland war kurz mal ein Bild, aber ohne...
Ach, bei Gene Hackman meintest du, der war im Jahr davor, ne?
Gene Hackman war, glaube ich, kurz vor der letzten Oscar-Verleihung. Insofern, glaube ich, den haben sie nicht vergessen, sondern den haben wir, glaube ich, bei den letzten Oscars gesehen. Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber das wäre komisch, wenn sie den nicht erwähnt hätten.
Aber
trotzdem fehlen ja immer welche. Aber ja, warum jetzt James Vanderbeek und Eric Dane? Da gab es ja Riesen. Da war, die hatten ja schon eine große Fangemeinde. Insofern,
auf jeden
warum
Fall,
die da nicht kurz eine Erwähnung gefunden haben, wusste ich auch nicht.
Naja.
Aber trotzdem immer traurig, das zu sehen.
Ja, voll. Aber klar, die Veranstaltung wird ja auch immer kürzer.
Mhm.
Was natürlich Leuten in die Karten spielt, die das hierzulande gucken.
Ja.
Aber ja, dann fallen solche Segmente halt kürzer aus. Aber stimmt, fand ich auch. War ein recht bewegender Moment.
Mhm, auf alle Fälle.
Bei den Oscars. Ja.
Ja, ansonsten war ich ja eher dünn aufgestellt. Also, aber so die großen Abräumer oder die Filme, die dann letztendlich auch die Oscars kassiert haben, habe ich ja zum größten Teil gesehen, außer die Dokus jetzt und Kurzfilme und so. Aber
ja.
Zumindest, also die Filme, die ich noch im Schirm habe, die ich noch sehen will, hier, If I Had Legs und so, die haben halt auch nichts bekommen, haben halt auch nichts gerissen, aber habe ich ja trotzdem noch auf dem Schirm, will ich noch gucken.
Ja.
Leider auch hier dein 10-Punkte-Film, The Voice of Rajab, ist der, glaube ich.
Der ging leer aus. Das war absehbar, ja.
Naja, klar, sind ja alles so eher so Außenseiter, Außenseiter-Tipps gewesen. Dafür Frankenstein wiederum mit der schwächsten Line-Up, wie ich finde, dann wieder mit 3-4 Oscars abgeräumt. Also,
das ist naja. Schon krass, ja.
Aber gut, wenigstens auch hier keine Schauspielnominierung kassiert oder so, sondern das wäre wirklich, wenn Jacob Elordi da den Schauspiel-Oscar gekriegt hätte, hätte ich ja ich im Dreieck gesprungen. Ausgerastet wäre ich
da. Ja, das wäre dreist.
Ich ihm Hassbriefe geschickt.
Mhm.
Yo, ugly.
Na, das kann man ihm wirklich nicht unterstellen.
Doch, doch, ich wäre richtig persönlich geworden.
Ah ja? Mhm. Okay.
Scarecrow. Look like a Scarecrow.
Mhm.
Na gut, das hat wahrscheinlich schon jemand schlimmer beleidigt als das, aber...
Ja,
zumal... Eine Beleidigung aus den 50er Jahren irgendwie so ein bisschen.
Dann bist du gleich sehr viele weibliche Fans los.
Ach, das ist mir egal.
Ah ja, so, ja.
Mhm. Vielleicht wandern die ja dann auch zu uns rüber, weil die sagen, eigentlich hat er recht. Der ist gar nicht so schön.
Meinst du?
Und dann
ja.
sind wir wieder im Game.
Finde ich, ist ein Stretch, aber ambitioniert, das ist gut.
Ambitioniert kann man mal verfolgen, die Strategie, sagst du.
Ja.
Okay.
So, jetzt haben wir ja schon ansatzweise über The Princess Bride gesprochen, weil von dem Regisseur, da haben sie nämlich auch das ein bisschen ausgewälzt. Das klingt jetzt so negativ. Einfach halt diesen Moment, wo er erwähnt wird in diesem In Memoriam-Segment, das haben sie ein bisschen größer gestaltet. Und der hat halt hier unseren ersten Film beigesteuert, wenn wir jetzt mit dem anfangen wollen.
Ja, können wir natürlich gerne machen.
Weil Rob Reiner, das war ja schon auch natürlich ein sehr tragischer Tod.
Ja.
Er und seine Frau da umgekommen sind. Und deswegen haben sie das ein bisschen größer gemacht jetzt bei der Verleihung. Und fand ich auch einen sehr schönen Moment.
Ja, und man muss natürlich da berücksichtigen, dass er auch maßgeblich mit seinen Filmen im Oscar-Rennen war und da öfter mal auch Nominierung eingeheimst hat. Insofern ist das
ja auch mit diesem, ja.
Durchaus legitim. Auch mit diesem, ja, genau. Hier war nur der beste Song, glaube ich, nominiert.
Mhm.
Und ich glaube, man kann den Film schon so als einer von diesen Beispielen bezeichnen, die so erst im Laufe der Zeit dann zu Kultstatus gekommen sind, weil im Kino war er jetzt nicht so der Mega-Erfolg, hat, glaube ich, knapp das Doppelte eingespielt.
Ja.
Aber natürlich so in dem Jahr im Schatten von Zurück in die Zukunft und Co.
Also jetzt gerade, was die Oscars angeht, hatte der natürlich auch echt fiese Konkurrenz. Apropos, ja, er war hier nominiert für besten Song für Storybook Love von Willie DeVille.
Mhm.
Gewonnen hat Time of My Life.
Dirty Dancing.
Ja.
Siehst du. Das ist ein Film, über den mehr Leute reden als
ja, das ist es halt.
Als The Princess Bride.
Aber ich kenne schon ein paar ältere Semester, die diesen Film so als lustigsten Film ever bezeichnen und die den schon sehr hoch halten. Also der hat schon auch seine Fanbase.
Auf jeden Fall hat er seine Fanbase. Ja. Aber die kam auch eher so im Laufe der Zeit.
Hierzulande bestimmt, aber ich glaube in den USA war das schon so ein Instant-Classic.
Meinst du da was Instant?
Ja.
Okay. Ich muss zugeben, das ist einer von den Filmen, wo ich bei der Erstsichtung dem Film nicht ganz gerecht geworden bin.
Mhm.
Aber wir müssen da noch Punkte raten, deswegen will ich nicht zu viel verraten, aber ja, wir raten erstmal, würde ich sagen.
Okay. So, soll ich anfangen?
Ja, gerne.
Ich habe mir für dich 8 Punkte notiert.
Mhm. Ich bin bei dir bei einer... Ich bin auch bei einer 8. Nee, ich bin bei einer 7,5 gekommen.
Mhm. Okay.
Ja, weil ich habe den irgendwann gesehen. Jetzt auch nicht in den 80ern.
Mhm.
Also das ist jetzt einer von den Filmen, die ich in meiner Jugend hätte sehen können und die wahrscheinlich dann einen anderen Status gehabt hätten, die ich aber viel später gesehen habe. Und dann aber in einer Zeit, wo ich wahrscheinlich nicht zwischen den Zeilen gelesen habe, sondern wo das für mich eine netter Fantasy-Film war mit so einer etwas schnulzigen Romanze und so. Und wie der kleine Junge mal schon sagt, ja, jetzt kommen wieder so ein paar Knutsch-Szenen und so.
Mhm.
Und mit einer sehr schmachtenden Prinzessin und so. Mit ein paar lustigen Momenten, ein paar lustigen Figuren. Aber ich wusste dann doch nicht zu schätzen, dass der einige Dinge anders macht als ein gängiger Fantasy-Film und als so...
Ja, dass das ja auch im Grunde eine Parodie ist.
Es ist im Grunde eine Parodie. Es hätte auf jeden Fall so eine Mel Brooks-Version von einem Fantasy-Film sein können.
Ja.
Ohne Frage. Lustigerweise hat Mel Brooks wahrscheinlich auch den Film gesehen, als er Cary Elwes besetzt hat dann in seinem Robin Hood-Film.
Natürlich.
Weil ich meine, das ist ja eine ähnliche Rolle. Ja, richtig, Held in Strumpfhosen. Und er muss ja auch fechten und so.
Mhm.
Also insofern glaube ich, liegt das sogar nahe, dieser Vergleich. Aber das habe ich damals nicht so drin gesehen, diese Parodie. Und fand die Zitate damals halt nicht so kultig. Und jetzt bin ich da mit einer anderen Brille rangegangen und muss sagen, bin dem Film nicht ganz gerecht geworden damals.
Okay, interessant.
Ja. Muss da mein Bild nochmal korrigieren.
Das ist das Schöne oder manchmal eben auch das Beschissene mit so Zweitsichtungen oder Mehrfachsichtungen.
Absolut.
Ja, ich glaube, es ging mir einen Tick ähnlich sogar.
Es ging ja auch einen Tick ähnlich.
Also ich fand den schon gut, aber nicht so gut wie heute. Mhm. Und gerade, was da wieder geschrieben ist, ne? Also das Drehbuch macht da ja, hat natürlich einen sehr großen Teil dazu beigetragen. Und William Goldman, der den geschrieben hat, der hat auch die Buchvorlage geschrieben und ist sowieso als Drehbuchautor gut dabei, weil er 2 Oscars gewonnen in seiner Karriere, weil er halt auch unter anderem so Butch Cassidy geschrieben hat und All the President's Men, also schon auch echt große Filme. Und das ist schon ein echt anderes Programm, weil hier ist das halt ganz klar Comedy.
Ja, ja, voll.
Und deswegen ja die Tonalität wirklich komplett anders, so gesehen. Vielseitiger Typ. Und den Komponisten müssen wir schon auch noch erwähnen, weil Dire Straits waren ja eine Zeit lang auch ziemlich large und Mark Knopfler hat hier die Musik komponiert.
Der war für die Musik zuständig. Dazu muss man sagen, Mark Knopfler war großer Fan von This is Spinal Tap, den Rob Reiner vorher inszeniert hat.
Okay.
Und ist dann mit Rob Reiner so insofern ins Geschäft gekommen, habe ich gelesen, dass er ihm gesagt hat, er will diesen kultigen Hut aus This is Spinal Tap, will er irgendwie im Film sehen. Da macht er die Filmmusik. Das war seine...
Okay, nice.
Das war das Arrangement. Und in dem Kinderzimmer hängt dann wohl auch der Hut aus Spinal Tap, wenn man genau hinguckt. Und
insofern
hat Rob Reiner den Teil seiner Abmachung hat er dann wahrgemacht und deswegen war Mark Knopfler am Start.
Mhm.
Ja, wir haben noch nicht die Supporter erwähnt, die diesen Film hier reingeworfen haben. Lustigerweise war das ein Losfilm von Jan Kronauer. Mhm. Und normalerweise ist er der Kerl, der immer so die Losfilme aus dem Topf rettet und daraus Auftragsfilme macht.
Stimmt.
Diesmal war es Raff, der einen Auftragsfilm aus Princess Bride gemacht hat, unter anderem auch aus aktuellem Anlass, weil damals Rob Reiner halt diesen verschieden ist und deswegen hat er gesagt, wird Zeit, dann diesen Film hier bei den Banausen zu rezensieren. Also Grüße an Jan und Grüße an Raff.
Ja, liebe Grüße, Mensch, der Guest, guck mal.
Du bist ja erstaunlich gut informiert.
Weißt du Bescheid?
Ich bin erstaunlich gut informiert, ja, auf jeden Fall. Ja. Ich habe auch Tabelleneinsicht, stell dir mal vor.
Ich habe Connections. Supportest du uns etwa, was zur Hölle?
Ich supporte halb.
Das geht ja jetzt auch ohne, wie wir vorhin erfahren haben.
Ja, aber wie gesagt, nicht der Tabellenreiter. Der ist nicht öffentlich.
Ah.
Verstehst du? Der zweite Reiter, wo die...
Es gibt noch versteckte Tabellen.
Es gibt geheime. Es gibt eine geheime Tabellenseite. Ja, die kriegt nicht jeder.
Mhm.
Kriegen nur Supporters.
Sehr gut. Ja, soll ich mal kurz erzählen, was hier geht?
Aber gerne doch.
Es gibt eine Rahmenhandlung zu dieser Fantasy-Geschichte und die sieht so aus, dass ein Großvater zu seinem kranken Enkel ins Kinderzimmer kommt und ihm...
Am Sterben ist er.
...eine Geschichte vorzulesen. Der Großvater, auf alt gemacht, ein Peter Falk und der Junge, ein noch sehr junger Fred Savage.
Mhm. Wunderbare Jahre. Wisst ihr Bescheid.
Ja, und der Opa erzählt kurz, dass die Geschichte, die er mir vorliest, irgendwie von Generationen weitergegeben wurde, immer von Vater zu Sohn und fängt an, das vorzulesen. Und der Kleine ist eigentlich anfangs ziemlich genervt, weil sich das nach so einer Romantikgeschichte anhört, auf die er gar keinen Bock hat.
Er hat auch nicht so richtig Bock auf den Opa, weil er sagt so, ja, der kneift mir immer die Backen und so hin und her, jetzt kommt er wieder und so und es nervt mich. Und Opa kommt natürlich rein und kneift ihn in die Backen.
Natürlich.
Und als er ihm eine Geschichte erzählen will, hat er auch Besseres zu tun, weil er sitzt gerade am C64 und spielt ein Baseballspiel.
Ja. Und sagt dann eben, oh nee, jetzt wird er geknutscht und so, ich habe keinen Bock auf die Geschichte. Und dann sagt der Opa, naja, also das wird schon auch noch anders, aber ich kann natürlich auch gehen, wenn du willst. Und dann sagt er, nee, komm, lies weiter. Und so springen wir dann in die eigentliche Geschichte. Und da geht's um eine recht, anfangs sieht das nach einer recht klassischen Erzählung von Liebe und Abenteuer aus, weil wir eben eine wunderschöne Dame namens Buttercup haben, die hier im Zentrum steht. Das ist die titelgebende Princess Bride. Gespielt von Robin Wright. Mit gerade mal, ich glaube, 20 oder 21 war die zum Dreh.
Bei ihr Debüt.
Ja. Was wir auch neulich hatten in The Congress, hieß der?
Ja, genau.
Wo sie, also wo es ja diese Metaebene gibt, wo sie sich ja so weit selbst spielt, dass eben auch sie unter anderem Buttercup genannt wird und das halt diese Karriere von ihr so genau gegeben hat und das war hier eben das Debüt,
das
was
war der
das ganze Ding
richtig,
losgetreten hat. Und sie ist jetzt hier eben die Titelfigur und ist total verliebt in Wesley. Das ist so ein junger Bauer.
Stallbursche.
Ein Stallbursche. Und jetzt kommt aber der ätzende Prinz Humperdinck, schnappt sich die Buttercup und verlobt sich mit ihr. Und das alles natürlich gegen ihren Willen. Er hat da einen größeren Plan, bin da was am Planen dran, weil er nämlich mit einem anderen Land irgendwie Krieg anzetteln möchte. Und dafür will er was inszenieren, wo er sie für braucht, ja. Und
das ist auch eine geile Stelle, wo er sagt so, ey, ich habe so viel Stress gerade um mich rum, ja, ich muss intrigieren, ja. Und ich muss die Königin töten und ich muss das machen und das machen, so mein Kopf steht mir bis hier und sowas, also wie, ja. so ein gestresster Büroarbeiter.
Voll,
also,
einfach einen vollen Terminkalender hat er.
Ja, vorher hat einen vollen Terminkalender.
Ja. Ja, und jetzt liegt es natürlich an Wesley, ihrem Jugendfreund, der zwischenzeitlich das Image eines schrecklichen Pirats eingenommen hat, sie zu retten, und unterwegs trifft er halt auf wilde Figuren. So ein Dieb und seine Hiwis. Das sind eigentlich so die Highlight-Rollen, weil eben dabei ist halt auch Mandy Patinkin als Inigo Montoya. You killed my father.
Hello.
Prepare to die.
Richtig.
Großartig. Und eben eine legendäre Fechtszene, die sensationell choreografiert ist.
Ja.
Also Bühnenfechten, wirklich, wer das so von früher kennt, von den drei Musketieren und sonst was, das kann so einpacken gegen diese Szene hier.
Und wenn die das sagt, dann ist da Hand und Degen hinter, weil der Busch hat ja auch gefochten.
Ja, allerdings primär Florett und nicht Degen. Aber
naja, gut, aber du kennst die Moves und so.
Auf
und,
jeden Fall. Und vor allem, das Krasse ist halt, die machen das beidhändig. Ne? Also die switchen ja zwischendurch die Hände.
Mit Ansage.
Mhm.
Und ich bin gar nicht Linkshänder.
Machen die echt gut, ey. Das ist schon richtig krass. Aber ja, das ist nur eben eine Sequenz. Und dann gibt's noch, wie wird's beschrieben in IMDb-Inhaltsangaben? Rodents of unusual size spielen hier natürlich auch noch eine etwas kleinere Rolle. Und dann tauchen hier eben noch Leute auf, wie eben Billy Crystal und Carol Kane, als so ziemlich schrullige Magier, die im Wald leben.
Hm.
Christopher Guest ist ja auch noch am Start.
Du hast wie in einem Fantasyfilm, was natürlich auch verschiedene Wesen und so, die sich da rumtreiben. Mhm. So übergroße Ratten.
Ja, das sind ja die Rodents of Unusual Size.
Ach so, du meinst, okay, ich dachte erstmal, du spielst darauf an, und dann hast du aber hier Miracle Max genannt und seine Frau. Und deswegen dachte ich so, okay, bezeichnest du die gerade als Rodents oder so, kam es rüber.
Nee, die sind das ja so ein Abwasch. Die auf diese Rodents. Ach nee, so, ich wollte nur erzählen, was hier noch so passiert. Also,
okay.
Wallace Shawn ist ja dieser Dieb mit seinen zwei Hiwis eben, mit dem einen Riesentyp und eben Mandy Patinkin.
Ja gut, den Riesentyp können wir schon erwähnen, weil Andrew the Giant, also so Wrestling-Fans.
Okay, gut, stimmt.
Den dürfte der ein paar Wrestling-Fans,
ja. Aber alle anderen wären glaube ich, so who. Aber schon krass, ne, was das für ein Riesentyp ist, ey.
Ja, ja.
Allein die Handgröße
die Franken von ihm. Ron Wright hat mal gesagt, so dass er mal irgendwie so voll kalt war auf dem Set, und da hat er seine Hand so auf ihren Kopf gelegt, wie so eine Mütze, und hat so komplett ihren Nacken und so und alles komplett irgendwie aufgewärmt mit den Händen, ne?
Mhm.
Carrie Elves fand auch lustig, er hat sich vorgenommen, jeden Tag ihm die Hand zu geben, weil das so lustig finde, wie seine Hand in seiner komplett versank.
Ja.
Das war so sein Ziel.
Ja, das ist echt krass.
Also der Name ist schon Programm auf jeden Fall, ist wirklich ein Giant.
Mhm.
Aber durchs Wrestling derbe Rückenprobleme gehabt, und während des Drehs, also musste man da, der konnte nicht selber heben und so, und muss ja manchen Teilen muss er ja irgendwie Leute tragen und so, also es ging gar nicht selbst, da war Wirework am Start oder ein.
Ja, sieht man natürlich auch, aber ja. Ich finde, da ist nichts schlecht gealtert, weil das halt irgendwie seinen eigenen Charme hat.
Ja.
So, ich finde den in sich sehr rund, und das ist wirklich krass. So, der ist so gewachsen mit der Zeit, weil ich glaube, ich habe ihn jetzt das dritte Mal gesehen, und von Mal zu Mal finde ich den besser.
Ja, ist ja gerade ein Jahr her oder so, dass du den nochmal gewünscht hast, oder?
Ja.
Richtig, ja.
Und das ist schon wirklich geil geschrieben, ey. Stellenweise wirklich, also wie smooth ist Carrie Elves, ist natürlich auch optisch eine wunderschöne Paarung, ne? Mit Robin Wright und Carrie Elves hast du einfach erstmal zwei wunderschöne Protagonisten.
Mhm.
Und dann ist das wirklich witzig geschrieben.
Voll.
Diese Folternummer, Alter. Also nicht genau, was sie da machen, aber halt der Typ, der ihn darauf vorbereitet, so wie der das halt auch wie seinen Job versteht, ist so geil. Ja, also der hat wirklich sehr viele, sehr witzige Momente, finde ich.
Ja, auch tolle Sätze ins Drehbuch geschrieben auf jeden Fall. So dieses, we'll never survive und so. Nonsense, you're only saying that because no one ever did. Oder so, was er gesagt hat an dieser einen Stelle, oder? Und dieser...
Ach so, ja, als sie in den Sumpf gehen, ja.
Genau, dieser Max Miracle sagt halt so, Alter, mit dem König will ich nichts mehr zu tun haben, so eher führe ich mir irgendwie Papercut zu und mache irgendwie noch Zitronensaft drauf, weißt du? Also so alles so Sachen, die überhaupt nicht so in die damalige Zeit passen oder in so ein Fantasy, An einer Stelle am Ende wird er auch, sagt er auch so irgendwie, ja, ich war so lange in diesem Revenge-Business unterwegs. Ich glaube, er erwähnt das Wort Revenge-Business, so, ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch machen soll. Das fand ich auch so witzig. Also sind so viele Momente, wo du denkst, ja, okay, so redet halt keiner in einem Fantasy-Film.
Insofern genau, er sagt, there's not a lot of money in Revenge-Business.
Ja, genau.
Sagt ihn als er dann teuer.
Als er sein Lebensziel erfüllt hat, so sagt er, it's not, ja, genau.
Nee, weil es dann drum geht, so, ich helfe euch jetzt, so, weil ich halt eben festgestellt habe, so, ne, weil er ja seit 20 Jahren den Mörder seines Vaters sucht.
Und das Revenge-Business ist nicht so erträglich.
Das ist nicht besonders erträglich, ja. Ertragreich.
So heißt es.
Erträglich ist es wahrscheinlich, wenn du da 20 Jahre jemanden suchst und auf niemanden triffst.
Naja, könnte schon auch schwer erträglich sein mit der Zeit.
Ja, also er hat auf jeden Fall einen langen Atem, ne?
Ja, aber tragbar ist das richtige Wort. Passt beides.
Ja.
Ja, definitiv. Insofern ein sehr sympathischer anderer Ansatz von Rob Reiner mit viel eigenem Stil und Humor. Und das weiß man schon zu schätzen irgendwie. Also man muss da ein bisschen hinter die Zeilen gucken und gucken, was so zwischen den Zeilen und zwischen den romantischen Geplänkel des Prinzen und der Prinzessin und seines hier des Stalljungen ist und so, sondern dass der eigentlich viel anders macht als andere Fantasy-Filme und das ist schon geil.
Mhm.
Ich glaube auch, dass so jemand wie Timo Weltenschreiner wird sich wahrscheinlich freuen über diese Rezension. Also ich denke mal, der Film steht bei ihm auch hoch in der Gunst.
Ja, mich gerade gefragt, ob es unter Umständen Fantasy-Fans gibt, die das dem Film übel nehmen, dass der sich so ein bisschen lustig macht, auch über
dass
das
nicht so Genre, klassisch ist.
Oder?
Ja, vielleicht. Ja. Es ist schon in manchen Situationen ist es ja schon Spoof.
Eben.
Und aber auf der anderen Seite hat er diese klassischen Muster, weißt du, wie er diese drei zum Beispiel auch reinlegt.
Hm.
Weißt du, bei dem einen muss er mit Kraft, bei dem anderen muss er halt so mit seinen Fechtkünsten, weißt du, trumpfen und bei dem dritten irgendwie mit List.
Mhm.
Das ist natürlich so wie so eine Märchengeschichte, die du erzählst, genau, so, weißt du, so. Und weiß nicht, ist man Ritter der Kokosnuss böse, dass er irgendwie so das Mittelalter-Genre aufs Korn genommen hat?
Ich weiß nicht, ich gehöre ja nicht zu den Leuten, ich habe mich nur gerade gefragt, ob es eben so beinharte Fantasy-Fans gibt, die dann sagen, nee, das ist
Timo Weltschreiner als
Blasphemie.
Als Autor, der in diesem Genre schon unterwegs war, der müsste das ja auf jeden Fall
wissen. Der sollte das
wissen.
Beantworten
also,
können.
Insofern haben wir da hier, können wir direkt aus erster Hand mal erfahren.
Ja, gib mal Bescheid.
Ob ihr das persönlich nehmt und sagt, um Jottes Willen, nee, so machen wir das nicht mit dem Film. Ein Punkt.
Ja, du, wer weiß, ne?
Ja, ja, kann man ja mal fragen.
Mhm.
Weil es gab ja schon so, also zum Beispiel, hast du hier die Stunde des Falkens, heißt der, glaube ich, mit Michelle Pfeiffer und so, dieser Fantasy-Film? Hast du den mal gesehen?
Nee, also ja, ich weiß, dass es den gibt, aber ich glaube, ich habe den nie gesehen.
Der ist auch aus den 80s und ich glaube, Legende war die, glaube ich, auch ein bisschen zu kitschig.
Ja,
so.
Der ist sehr
also,
kitschig.
Die haben schon dann Momente, wo du sagst, ja gut, hier hauen die schon so auf die Kacke, was den Schmalz und was den Kitsch
total,
angeht.
Total,
so.
Ey, das ist mir sowas natürlich tausendmal lieber.
Ja, ja, und da das umgeht ja natürlich mit dem Humor. Ja,
ja,
schon ganz cool.
Wie geil sie da auch diesen Berg runterrollen.
Ja, ja.
Das ist völlig übertrieben. Aber geil.
Ja, ja, auf jeden Fall. Der hat schon wirklich ein paar witzige Momente.
Mhm. Ja, und geht eine Stunde 38 und ich finde den damit halt auch keine Minute zu lang.
Mhm.
Rated PG ist das Ganze. Und ja, wie gesagt, er wächst in meiner Gunst.
Ja, meine auch.
Schön.
Bei mir waren es erst zwei Sichtungen, aber definitiv von der Erstsichtung gab es dann eine Aufwertung und hab dann doch wesentlich mehr und wesentlich charmanteres drin gesehen als beim ersten Mal, wo es für mich nur ein netter Fantasy-Spaß war.
Okay.
Aber der hat dann doch viel mehr Charakter, als man auf den ersten Blick denkt.
Ja, schön.
Cool.
Dann Punkte.
Ja, gerne.
8,0 auf IMDb, Metascore ist bei 78, das ist ja auch recht gut, und Letterboxd 4,1. Also der Film hat Fans. Primär.
Aber hello, my name is Inigo Montoya und so, muss doch dann auch die weltberühmtesten Zitate
in
Filmgeschichte sein, oder?
In dieser AFI-Liste, ne, von den besten Zitaten. Weiß ich nicht, habe ich nicht nachgeguckt.
Ich meine, Mandy Patinkin selbst sagte...
Das ist immer noch der Satz, auf den er am meisten angesprochen
hat. Er sagte, dass zwei von drei Leuten am Tag sprechen ihn darauf an.
Wow.
Und hauen ihm diesen Satz irgendwie so völlig random irgendwie um die Ohren. Aber er feiert es halt immer noch. Er findet es halt krass, dass er einen Film mitgespielt hat, weißt du, wo der hat so eine... Der hat so eine Tradition mit sich bringt und wo er dann so im Gemüseladen einfach, wo einer irgendwie diese Line droppt. Insofern ist er natürlich stolz darauf, in so einem, wie er es nennt, Wizard of Oz Film mitgespielt zu haben, dass er immer noch zitiert wird.
Ja. Ja, großartig.
Ja, schon cool. Er nimmt das sportlich, aber zwei von drei Leute am Tag, Alter, ist schon, könnte schon nervig sein mit der Zeit.
Ja.
Aber er findet es immer noch erträglich.
Schön.
Ja.
Ja, klar, Alter. Ist ja auch irgendwo Anerkennung. Ne?
Voll, ja. Goldrichtig, dein Tipp. 8 Punkte von mir.
Nice. Ich bin mal 9.
Du bist bei 9, okay, mhm. Ganz, ganz verkackt. 9 Punkte sind natürlich sehr, sehr ordentlich.
Ja, geiler Film. Also ich glaube, ich war nach einer Erstsichtung war ich bei 8.
Okay, ist krass. Weil ich weiß ja, dass Fantasy-Filme, Labyrinth und so hatten wir hier schon, also wir hatten schon ein paar, die haben so einen schweren Stand bei dir. Also ist nicht
ja,
so,
aber der nimmt sich ja keine Sekunde ernst.
Ist nicht so leicht bei dir. Nee, ernst nimmt er sich natürlich nicht, ja.
Zu keinem Zeitpunkt und das ist herrlich.
Doch, die Liebe ist echt.
Ah.
Die Liebe ist real.
Hm. Ja, er war ja angeblich wirklich so, ne, dass Cary Elves und also schon sehr angetan war von Robin Wright.
Ich habe auch gelesen, die haben so eine Abschiedsknutsch-Szene, dass sie dann gesagt haben, komm, noch ein Take, bitte.
Einer geht noch.
Einer komm. Geht noch, komm.
Wir könnten noch mal.
Warum ist Kubrick nicht hier?
Genau. Rob, ruf Stanley an.
Ja. Rob
für diese letzte
Stanley
Szene
auf jeden Fall.
Er
soll
anderes.
Die letzte Szene inszenieren. Ja, 4 Tage rumgemacht.
Banausi!
Sehr schön.
Gut, was machen wir jetzt?
Kommen wir zum nächsten.
Mhm. Welcher ist es?
Ja, jetzt hatten wir gerade eine Parodie, weiß nicht, jetzt noch eine Parodie, ist ein bisschen lame. Machen wir doch einen weiteren Filmklassiker.
Siehst du, ganz der DJ, er bringt Abwechslung rein.
Ja, der DJ muss Abwechslung reinbringen. Gut, ja. Ist natürlich auch nicht schlecht, 2 Songs ineinander zu mixen oder 2 Filme ineinander zu mixen, die so ein bisschen Parallelen haben oder die so zueinander passen.
Ja.
Auch nicht negativ. Aber so ein bisschen.
Zu ähnlich, meinst du jetzt hier?
Bisschen Wechselduschen geht auch, also ich bin ehrlich.
Ja, ja, du gerne. Dann hau mal einen Tipp raus.
Du bist genauso der DJ wie ich. Also wir reden von 20.000 Meilen über dem unter dem Meer?
Ja, schon unter dem Meer.
Über dem Meer wäre das Sci-Fi, wie die Sci-Fi-Version.
Ist das hier kein Sci-Fi?
Doch, natürlich
hier stehen
ist das
eine Menge Genres stehen hier drauf.
Aber es spielt doch nicht in der Zukunft.
Hm, dann kann es ja kein Sci-Fi sein, du
Richtig,
Keck.
Es kann kein Sci-Fi
ja,
sein.
Da ist er wieder.
Du bist ja erstaunlich gut informiert.
Seit Folge 1 quatscht, glaube ich, damit zu.
Ganz special O'Clan.
Das bist du, Alter. Gott,
Sci-Fi
special
muss nicht in der Zukunft spielen.
Glad I cannot help you. I drank too much last night.
Drank too much. So, ich sage bei dir, der ist wirklich nicht leicht. Der könnte ein paar Abstriche kriegen.
So.
Ja.
Okay, interesting. Muss ich dazu sagen, ob ich den schon gesehen habe oder nicht?
Ich nehme diese Info gerne an mich. An mich.
Ich kannte den schon.
Du kanntest den
ja,
schon?
Ja, ich habe den als Kind habe ich den gesehen.
Okay, aber seitdem nicht mehr.
Nein.
Hättest du den jetzt jedes Jahr gesehen, dann wäre es ein Anhaltspunkt gewesen. Ich sage eine 6.
Mhm. Ich habe dich mit 7,5 notiert.
7,5? Mhm. Okay. Mal gucken, wie viel ich dem gegeben habe. Okay.
Ja, Richard Fleischer hat den inszeniert.
Den hatten wir doch hier schon. Der Name kommt mir doch sehr bekannt vor.
Den hatten wir diverse Male schon, glaube ich, weil Solent Green wurde hier schon rezensiert und wir hatten Fantastic Voyage.
Ja.
Und dann bringen wir auch demnächst, glaube ich, oder war das ein Los? Red Sonja steht doch irgendwie auf der Uhr, oder nicht?
Red Sonja war ein Los.
Das war ein Los. Okay, ja. Dann ist der zumindest im Lostopf. Aber
auch
ja,
von ihm.
Auch von ihm. Ganz schön unterschiedlich, ne? Also man könnte jetzt wahrscheinlich Fantastic Voyage und diesen hier schon auch so unter so Abenteuerfilme zusammenfassen.
Ja, so Red Sonja, also ist jetzt ein anderes Szenario, aber da geht es ja auch recht abenteuerlich zu Sachen.
Ja.
Findest du nicht, dass man...
Zu lange her bei mir, Alter.
Red ja, Sonja. Es hat so ein Conan, es hat einen Conan-Spin-Off.
Ja, eben.
Und
deswegen... Also
ist ja so für Leute, die so abenteuerliche Szenarien mögen, ich sag mal so, ist zwar jetzt ein anderer Schauplatz, aber im Grunde genommen geht das schon in die gleiche Richtung.
Also fändest jetzt Conan und dieser Film hier gehen auch in eine ähnliche Richtung? Oder
ja.
Was?
Ich glaube, so als 6-Jähriger, der Bock hat auf so auf Adventures oder auf Helden, so, der hat mit 20.000 Meilen genauso viel Spaß wie mit Conan.
Du würdest einem 6-Jährigen Conan zeigen?
Meinem 6-Jährigen schon, ja.
Okay. Wow.
Er soll sehen, wie Schwarzenegger ein Kamel umboxt.
Mhm.
Okay. Wenn ihn ein Kamel angreift, ist er auf jeden Fall vorbereitet.
Ja, bin ich froh, machst du nur den Babysitter für die eigene Familie. Ey.
Hey, ich bin ein sehr vertrauenswürdiger Babysitter.
Mhm. Bist du schon 6 Jahre alt? Fett! Können wir ja Freitag der 13. gucken.
Let's go.
Ja. Na gut. Ja, geschrieben haben das Earl Felton. Beziehungsweise Quatsch, dass ich hier im Plural zu sprechen. Er hat das geschrieben, von dem hatten wir auch Narrow Margin Aber es basiert natürlich auf einem Buch von Jules Verne.
Vielleicht hat er einen fürstlichen Titel und du sprichst ihn deswegen so an.
Ja, ey, schließlich heißt er Earl. Ja, also ich meine, mehr geht nicht.
Das ist der Grund, warum du ihn so erhaben ansprichst.
Ja, Jules Verne, ausnahmsweise mal ein Autor, von dem ich auch Dinge gelesen habe.
Den kenne ich auch, ja.
Unter anderem auch dieses Buch.
In 80 Tagen um die Welt kenne ich zum Beispiel auch von ihm. Das habe ich gelesen tatsächlich. War auch Jules Verne, oder?
Ich glaube nicht.
War das nicht Jules Verne?
Also Reise zum Mond ist auf jeden Fall Jules Verne.
Jetzt einen falschen Autor.
Aber jetzt, nee, du kannst recht haben. Wahrscheinlich ist das so.
Das schlage ich jetzt nach, Alter. Ja,
mach das mal.
Sonst fühle ich mich meiner Literaturehre gekränkt. Jetzt lese ich mal 4 Bücher in meinem Leben, Alter, und dann.
Dann nennst du einen falschen Autor, Alter. Das wäre lustig. Nee, wahrscheinlich hast du recht. Also, es passt ja irgendwo auch zu diesem.
Ja.
Ja.
Reise um die Erde in 80 Tagen, Roman von Jules Verne.
Na, siehste.
Aber gab ja auch eine Menge Filmvorlagen von seinen Büchern, die er.
Adaption, meinst du?
Adaption, die er.
Voll.
Hat, ja.
Also ich glaube, wahrscheinlich alles verfilmt, was der jemals zu Papier gebracht hat.
Reise zum Mittelpunkt der Erde, auch noch so ein Classic.
Aber das ist ja das Krasse, dass der schon, das hatte ja schon was Zukunftsvisionäres, was der geschrieben hat.
Voll.
Weil viele der Dinge dann in veränderter Form schon auch stattgefunden haben.
Ja, vor allem hätte er auch, also du kannst ja das.
Weil der das ja im 19. Jahrhundert
oder vor allem hätte auch ein Sci-Fi-Szenario sein können, im Raumschiff, weißt du, so von einer.
Ja, aber war ja das meiste, was der geschrieben hat. Also aus seiner Zeit war das ja alles Sci-Fi, was der geschrieben hat. Und
ja.
Deswegen finde ich das halt so krass, dass das dann vieles davon halt eben sich auch genau in die Richtung entwickelt hat.
Und ihr feiert H.P. Lovecraft, ja, aber Jules Verne war der.
Naja, jetzt war der Scheiß. Also, das ist ja schon so. Mhm. Also nichts gegen H.P. Lovecraft, aber Jules Verne ist ja wahrscheinlich noch eine Ecke älter.
Eben.
Ja. Und deswegen sind wir in der Handlung auch im Jahr 1868. Mhm. Und da steigt die Handlung an so einem Hafen ein, ne, oder in so einem, was ist das halt, so ein kleines Dorf oder Stadt?
Ja, ist schon eine Hafenstadt. So.
Ja, auf jeden Fall halt in Meeresnähe, weil dort terrorisiert jetzt so ein Ungeheuer die Meere und versenkt halt dauernd Schiffe. Und es gibt da die wildesten Stories über dieses Ungeheuer. Und es fängt eben damit ein, dass so ein alter Typ an der Krücke anfängt zu erzählen, wie er dieses Ungeheuer gesehen hat und was eben dieses Ungeheuer ausmacht. Und dann sind da Pressemenschen und eine Menge Menschen, die zuhören. Und es ist halt ein bisschen so ein Getümmel. Und da wird es dann auch gleich zum Handgemenge, weil eine unserer Hauptfiguren auf den Plan tritt. Kirk Douglas spielt nämlich Ned Land.
Da kann nur ein Held helfen natürlich bei diesem Monster-Szenario.
Und er ist halt wirklich ja hier so recht archetypisch, der Held. Und diese Szene zu Beginn, wo er mit zwei Ladies im Arm ankommt und total gut gelaunt da lang schlendert, die ist auch auf seinen Wunsch da reingeschrieben worden, weil Kirk Douglas das Drehbuch gelesen hatte.
Wie, ich habe keine Lady im Arm.
Und er hier halt gerade auf dem Höhepunkt seiner Karriere sich selbst gesehen hat und klar war, dass er sowohl den Actionstar als eben auch den Dashing Ladiesman machen muss, hat er gesagt, das kann ja nicht sein, dass ich hier nicht mit irgendwelchen Ladies involviert bin und erst dann nur mit irgendeiner Krake zum Fighten kommen, so, da muss mehr sein. So.
Er ist wirklich das Komplettpaket hier. Er ist ja zusätzlich, ist er eigentlich auch der Comic Relief des Films. Er ist der Comic Relief, er ist der Held, er ist der Weibertyp, weißt du, so hin, der von wegen der Frauenmagnet.
Ja, auch der Einzige, ne?
Also ja, der Einzige,
ist so witzig. Er ist all in one.
Und? Er ist auch der Entertainer.
Ja, klar.
Das ist auch nicht zu unterschätzen.
Er spielt die Mucke.
Er singt die Songs, also er macht daraus noch so ein kleines Musical.
Ja. Wenig überraschend ist das ein Disney-Film. Mhm. Und man merkt schon zu Beginn, das ist alles sehr groß aufgezogen. Also das Production-Value, finde ich, sieht man schon gleich zu Beginn des Films, dass das nicht günstig war, das Ganze.
Ja.
Ich meine, wir sind im Jahr 54, also nicht in der Handlung, sondern zum Release und der hat ein Budget von 9 Millionen, was halt schon eine ordentliche Stange Geld ist.
Das war, glaube ich, der 5. Disney-Realfilm. Also Disney hat ja so den Erfolg haben die ja begründet mit den Zeichentrickfilmen und dann später kamen so Realfilme dazu und das ist, glaube ich,
Mary
der 5.
Mary Poppins und Co.
Richtig, ja, genau.
Ja. Ja, klar.
Oder Schwarze Loch und so war später auch ein Disney-Film. Also diese Filme, die schon etlich mal im Fernsehen liefen halt.
Mhm. Ja, und jetzt ist eben die Rede von diesem Ungeheuer, nachdem es dann eben dieses Handgemenge gibt, weil sich unsere Hauptfigur eben Ned Land darüber lustig macht, was der Opa da erzählt, kommen dann die anderen Hauptfiguren auf den Plan. Das ist nämlich Professor Pierre Aronnax, gespielt von Paul Lucas. Und sein Conseil, wie er in der Rolle heißt, gespielt von Peter Lorre.
Peter Lorre, Mensch, ja. Der Kindermörder.
Und die sind in der Geschichte aus Frankreich und dort Experten für an so einem Naturkundemuseum und forschen halt primär und sollen deswegen jetzt mit auf so einem Kriegsschiff dieses Ungeheuer jagen.
Das ist halt so die Armageddon-Crew von 20.000 Meilen unter dem Meer, richtig?
Ja, gut. Mit dabei dann natürlich eben auch Ned Land, weil er ist neben seinen Gesangskünsten und Wirkung auf Ladies ist er hauptberuflicher Harpunist. Oder Harpunist. Gibt's auf Deutsch wahrscheinlich nicht. Jedenfalls
ich
ist er.
Ich war mal
halt
beim Berufsinformationszentrum, ob man da vielleicht eine Ausbildung machen kann.
Ich würde gerne eine Ausbildung zum Harpunisten machen. Ja, jedenfalls ist er natürlich ganz stark an der Harpune und die schleppt er auch immer mit sich rum.
Deswegen auch Ladies Man.
Ja. Und
er ist sehr stark an der Harpune.
Sieht er ein bisschen aus wie so eine Figur von der Jean-Paul Gaultier-Werbung, weil er da einfach in seinem Ringelshirt und seinem.
Ja, er sieht aus wie so ein Mensch gewordener Popeye, was?
Ja, genau. Hat auch ein bisschen die Statur. Also, ja, das ist auch witzig, wie auffällig oft der oben ohne ist hier.
Das stimmt, ja.
Also, der zieht sich wirklich bei jeder Gelegenheit aus. Und wenn er dann eben irgendwie ein Saiteninstrument in die Hände bekommt, dann trellert er halt auch irgendein Liedchen. Und ist sowieso natürlich tendenziell total gut drauf und sagt, ey Leute, also wenn es dann ein Monster gibt, dann komme ich mit meiner Harpune und dann war's das mit Monster. Und deswegen ist er mit auf diesem Kriegsschiff und jetzt suchen die irgendwie 3 Monate und weiß nicht was nach diesem Monster und finden nichts. Und dann sagt der Captain von diesem Ding, ey nee, das war's jetzt so, wir gehen zurück. Und in dem Moment werden sie aber angegriffen, glaube ich. Ne? Also dann kommt endlich dieses Monster und rammt das Kriegsschiff, das geht dabei zu Bruch und es retten sich natürlich unsere Hauptfiguren und die werden dann von dem Kapitän dieses U-Boots, was es dann in Wirklichkeit natürlich war. Wow.
Der große Twist.
Plot-Twist, ey. Und ja, von dem Captain werden sie natürlich aufgenommen. Ursprünglich will der dann eigentlich nur den Professor behalten und die anderen beiden mal kurz im Meer aussetzen. Naja, und natürlich landen sie dann alle an Bord der Nautilus, wie natürlich das legendäre U-Boot heißt und Captain ist Nemo. Who else?
Ja, ja. Recht bekannte Figuren in einem recht bekannten Szenario und der Name Nautilus, den haben wir natürlich auch schon mal gehört.
Ja.
Ja, und dass das eben kein Monster ist, weil man sieht natürlich diese grünen Lichter und dann, wenn es auf ein Schiff zufliegt, dann zerbricht das Schiff und so und deswegen wird das als Monster so praktisch so mystifiziert und deswegen auch so weitergetragen ins Land. Aber es passiert.
Ja, weil das oben ja auch wie so eine Flosse hat.
Richtig,
so.
Sieht aus wie eine Flosse und man kann es nicht so richtig erkennen, natürlich in dem Wasser, wenn es so schnell auf einen zusteuert. Aber nach 15, 20 Minuten wird klar, okay, es ist ein U-Boot und es hat eine Besatzung und da fahren wir, okay, James Mason, da ist ein U-Boot, weißt du?
Ja.
Aber zu der damaligen Zeit war das natürlich noch nicht so gang und gäbe, U-Boote und deswegen halten das die Menschen für ein Monster.
Ja, genau, weil wir sind ja im 19. Jahrhundert und da kennen die das Ding halt nicht. Es ist eben keine U-Boote und logisch. Es ist aber auch so aus Sicht, glaube ich, der 50er. Ein sehr legendäres Design, ne, wie sie die Nautilus gebaut haben. So, ich kann mir schon vorstellen, dass irgendwie
so
Kinder oder Teenager in den 50ern dachten, boah, Alter, das ist so geil, ich brauche dieses U-Boot und so, super flashy.
Ich weiß nicht, wann Lego erfunden wurde, aber wenn es da Lego gab, dann hätten die wahrscheinlich eine Lego Nautilus, hätten einige Kinder sich unter Weihnachtsbaum gewünscht.
Die haben ja auch bis Ende der 60er in Disneyland Teile der Nautilus ausgestellt.
Stimmt, ne?
Das war also Teil die von waren Disneyland. So eine Attraktion in Disneyland, ja. Mhm. Und diesen Kartenraum und diesen Salon und das Ding mit der Orgel. Mhm. Dieser Salon mit der Orgel, das war alles Teil der Ausstellung in Disneyland, ja. Naja, deswegen war das schon eine große Nummer für Disney und das war ja dann auch dreifach Oscar nominiert. Hier schon wieder einer von der Sorte. 2 davon hat er gewonnen. Art Direction und Special Effects nämlich. Art Direction Color wohlgemerkt, ne, weil da war es noch unterteilt. Und für Schnitt war er auch noch nominiert. Ja, und es ist wie für Disney typisch, ist halt das Übliche drin. Eben, wie wir schon gesagt haben, es wird ein bisschen gesungen, es gibt so ein paar, ja, wobei große Liebeleien gibt es dann nicht, spätestens wenn die in einem U-Boot sind, aber es gibt dann eben sehr viele Abenteuer, irgendwelche Ungeheuer und...
Was man auch in Disney-Filmen oft sieht, du hast natürlich auch ein sehr sympathisches und lustiges Tier.
Genau.
An Bord, nämlich ein Seehund.
Ja.
Mit dem Kirk Douglas dann auch teilweise Lieder schmettert und der Seehund dazu tanzt und der natürlich auch so dressiert ist, dass er auch für ein paar Lacher sorgt. Also ist alles recht familienfreundlich. Obwohl die dann natürlich auf eine Insel kommen, wo du Kannibalen hast und sowas und Abenteuer unter Wasser und sowas. Es ist, wir können verraten, es gibt ja keinen dreistelligen Bodycount.
Nee, der ist überschaubar. Ja. Zumindest vor der Kamera.
Ja.
Ja, und Kirk Douglas war halt wirklich auf dem absoluten Höhepunkt seiner Karriere, weil der hat hier 175.000 bekommen und das ist das meiste, was Disney bis zu dem damaligen Zeitpunkt überhaupt mal bezahlt hat an Schauspieler. Und ja, also man merkt schon, dass er sich da auch irgendwo selbst für feiert. Na, also wie er das spielt, ist irgendwie schon, ja, kommt hart selbstverliebt drüber, finde ich.
Ja, natürlich kommt das selbstverliebt drüber. Aber er kann sich's leisten, finde ich so. Der ist halt einer der größten Filmstars der damaligen
Zeit. Auf jeden Fall.
Gewesen.
Und der ist ja auch irgendwie auch cool und so. Ja. Nur diese Figur macht halt sehr viele Dinge, die ich super nervig finde.
Okay.
Erstmal dieses völlig random Mate, was er überall dranhängt, was mir halt auch nicht wirklich erzählt. Soll das jetzt sein, weil er halt irgendwie zur See fährt? Oder ist er heimlich in Australien? Oder was zur Hölle soll mir das erzählen? Das ist einfach nur nervig. Aber mir ist auch bewusst, wir sind halt hier in einem Disney-Film in den 50ern und da wird halt noch sehr mit Abziehbildern gearbeitet. Und ich meine, gerade diese Szene mit den Kannibalen, Alter, die ist halt, die geht auf so vielen Ebenen nicht klar. Die finde ich halt echt überflüssig. Und mir taten auch die Schildkröten ein bisschen leid.
Schildkröten?
Ja, an einer Stelle ziehen die unter Wasser die Schildkröten so lang.
Ach so. Ja, gut. Stimmt.
Aber im Großen und Ganzen war ich trotzdem beeindruckt, so aus heutiger Sicht jetzt von dem Production Value, weil das ist halt schon, viele von diesen Setpieces sind halt wirklich beeindruckend gemacht. Mhm. Das ist schon immer noch ziemlich krass, finde ich. Und ich mochte sehr, wie James Mason das spielt. Weißt du, also während ich mit Kirk Douglas wirklich meine Probleme hatte, mochte ich, was er gemacht hat. Und ich meine, ich habe ihn halt primär natürlich aus Lolita,
ja, klar,
präsent. Aber ich meine, der hat 3 Oscars gewonnen. Ne?
Ja, wir haben ihn auch schon,
war dreifach nominiert, nie gewonnen.
Film auch schon gesehen, ja.
Naja, 154 Credits, also der hat natürlich eine Menge gemacht. Mhm. Aber macht er schon geil, finde ich, weil man schon ziemlich zu Beginn merkt, also in dem Moment, wo er auftaucht, dass der so ein Getriebener ist. Und dann kriegt er ja ansatzweise eine Dreidimensionalität, wenn wir dann auch erfahren, warum und so weiter. Und ich kann mir echt vorstellen, dass das halt für die damalige Zeit total krass war, ne? Dass die dann eben auch hier, dass es hier um Technologien geht, wo die Leute sagen, boah, Alter, du könntest voll die Welt retten damit und so. Und ja, dann da eben mehr zu erfahren, und das war bestimmt eben sehr abenteuerlich alles. Jetzt, ich kann das halt eher aus so einer filmhistorischen Sicht da so ein paar Sachen gut finden. Fand's lustig, dass ich echt diverse Pirates of the Caribbean-Parallelen entdeckt habe. Das Ding mit der Orgel, Alter, ist ja so Barbossa.
Ja.
Und ich meine, The Kraken.
Ja, gut, klar. Auch also, sehr präsent in der,
selbst das Caribbean. Design, ne, also mit diesem Mund in der Mitte, in den Zähnen, hier halt voll putzig, ne? Aber da haben sie aber mal was draus gemacht.
Ja. Cool gemacht.
Ja, deswegen, also das, man merkt, dass der Film teuer war und das haben sie echt gut eingesetzt. Ja.
Finde ich auch, also sehe ich auch ähnlich wie du, mit viel weniger Abstrichen. Weil natürlich ist James Mason, der zieht das ja ernst durch, der gibt der Figur ja Tiefe, der ist natürlich ein ganz anderer Charakter und ist ein bisschen dreidimensional, wie du sagst, aber er funktioniert, glaube ich, im Kontrast zu Kirk Douglas als dieser Typ, der das Ganze wieder ein bisschen auflockert, Sprüche macht, Songs singt und halt so ein bisschen mit dem Seehund da seine Späße treibt und so. Da hast du Peter Lorre, der ist irgendwas dazwischen, weil der ist halt mal ängstlich und so hin und her, ist ja auch gewissermaßen auch ab und zu mal witzig. Also er ist irgendwie dazwischen, insofern ist das Dynamik, und dann hast du natürlich den Distinguished Chef von denen, der Professor und so weiter, mit dem James Mason natürlich related, mit dem er sich unterhalten kann, der mit ihm auf einer Wellenlänge ist und so. Und diese ganze Dynamik mit diesen ganzen Abenteuern, ob jetzt auf dem Meeresgrund und dann auf der Insel und dann auf der Wasseroberfläche und dann am Anfang auch dieses Mysterium, was da aufgebaut wird und so, ist, glaube ich, also wenn man sehr jung ist und diesen Film gesehen hat, ist das, glaube ich, auch ein krasser, cooler Abenteuerfilm aus der Kindheit. Und ich mochte den jetzt sogar bei der Erstsichtung, wusste ich den zu schätzen und mochte das irgendwie. Plus dieses Production Value und die Sachen, die gemacht haben, die Spezialeffekte, die sich einfallen ließen und die Kamera und so, und war ein rundes Ding, hat mir gut gefallen.
Ja.
Ist cool. Ja, ein bisschen angestaubt von mir aus, aber...
Kann ich vieles von verstehen, auf jeden Fall. Mhm. Weil es ist ja auch ein wilder Stoff, ne? Also da passiert ja echt eine Menge. Und ich meine, gut, der geht voll. Über 2 Stunden, aber da passiert eben auch eine Menge.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Also es gibt ja wirklich ganz viele verschiedene Kapitel in dem Ding, wo dann eben sich das alles so ein bisschen dreht und das jetzt nicht groß redundant ist, auch wenn eben so seine Fluchtversuche oder was er da halt plant und so.
Ja. Ne? Aber zwischen den Zeilen, das ist das, was du auch meintest, Bernd hat so technische Fragen gestellt über die Zukunft, weißt du, und so eine Sachen und auch so ethische Fragen auch so, weißt du? Also gerade so darüber kann man auch viel diskutieren.
Wo er
halt
sagt, so hey, das ist irgendwie unter Wasser, das ist quasi der einzige Ort, wo du wirklich frei bist.
Richtig. Ne?
Weil du all diese Regeln hast und die Menschen schlagen sich die Köpfe ein und so.
Ja, richtig. Da sind schon einige Dialoge, wo ich auch dachte, das ist ganz gut geschrieben.
Ja, auf jeden. Und deswegen, mich hat das auch nicht überrascht, dass es da immer wieder Remake-Pläne gab. Mhm. Und sie sich aber unterm Strich dann nie wirklich getraut haben, das Ding nochmal zu machen. Ne? Also in den 80ern wollte Dino De Laurentiis den remaken.
Natürlich.
Hat auch schon in Variety halt eine ganze Seite irgendwie Werbung gepostet, so dazu, wer das Ding schreiben soll und also was da alles gemacht wird, wer Regie führen soll. Und dadurch, dass er dann aber unmittelbar davor einige Flops hatte, hat er kein Geld dafür zusammenbekommen. Und dann hat Disney selbst ja 2009 gesagt, jetzt ist mal Zeit für ein Remake. Mhm. Und dann haben die hier Mac G, diesen Regisseur, der nicht nur gute Filme gemacht hat, aber den haben sie geholt und der wollte dann Will Smith als Nemo. Dann hat Disney halt argumentiert, dass Will Smith jetzt nicht die optimale Wahl war für diesen, weil der halt einfach mit einem anderen Image daherkam, ne? Klar. So, und dann hat das eben Jahre gedauert, wurde nichts und dann wollte Disney eben Jahre später das Ding nochmal angehen und haben Fincher gefragt, ob der Bock hätte, ein Remake zu machen. Der wollte dann Brad Pitt als Kirk Douglas Figur hier. Pitt hatte keinen Bock. Ja, ja, schon. Mhm. Brad Pitt hatte keinen Bock. Dann sind sie an Chris Hemsworth ran. Und
das kann man sich auch gut vorstellen.
Voll. Aber der war halt durch die Marvel-Filme da raus. So. Mhm.
Dann ist das auch irgendwie baden gegangen. Haha.
Ja. Naja, eben. Und deswegen, sie haben es nicht hinbekommen. Aber also gerade mit der aktuellen Stimmung und der Einfallslosigkeit, die das so transportiert, würde es mich nicht wundern, wenn das halt jetzt auch mal wieder irgendwie angegangen wird.
Ja, man kann nicht erwähnen, Princess Bride sollte auch nochmal ein Remake kriegen zwischendurch. Dann war Paul Rudd, glaube ich, um 2010 rum, ähnliche Zeit, war auch im Gespräch, dass Paul Rudd dann irgendwie in der Neuauflage von Princess Bride mitspielt und so. Ist auch nichts draus geworden. Also.
Ist auch keine gute Idee, den zu remaken.
Nee, Alter, ist irgendwie ein Zeichen seiner Zeit und so. Ja. Also dabei sollte man es auch belassen.
Mhm.
Ja, die denken halt, alles, was kultig ist und alles, was erfolgreich ist, muss man dann irgendwie nochmal machen für eine neue Generation. Und das geht halt oft in die Hose.
Vor allem, weil es ja eben, es ist halt immer die Rede von Big IP, ne? Und also, auch wenn das jetzt aus den 50ern ist, viele Leute wissen halt sofort, was gemeint ist, wenn du sagst, 20.000 Meilen unter dem Meer. Mhm. Also, da gibt es immer noch Assoziationen zu und das ist ein Stoff, der irgendwie jetzt nicht tot zu kriegen ist. Da wäre es naheliegend, das Ding auch mal neu aufzulegen, ne? Aber ja, ich bin dabei, der muss nicht sein.
Nee, muss wirklich nicht sein.
Ja.
Hat Xavier Naidoo schon probiert.
Was?
Der Song, der so heißt, glaube ich.
Ah, wirklich?
Ja.
Oh Gott.
20.000 Meilen. Ja. Da heißt es aber über dem Meer, glaube ich. Oder unter dem Meer? Weiß ich nicht. Egal. Ja.
Schon wieder hier mit drüber und drunter. Nee, also von meiner Seite aus war's das. Mhm. Na dann, Punkte. 7,2 auf IMDb, Metascore ist bei 83. Da war ich schon echt überrascht. Also, das ist gut, Alter. 83. Mhm. Und 3,6 auf Letterboxd.
Ja, ist garantiert auch ein Film, der auf diversen Listen auftaucht. Gerade so Guillermo del Toro und so. Das kann ich mir vorstellen, dass der nach wie vor feiert.
Ja, bestimmt.
Eine 8 von mir.
Oh, okay, siehst du, ich habe mich nicht getraut. Ich habe zwischenzeitlich noch mit dem Gedanken gespielt, dass das sogar eine 8 sein könnte.
Ah ja, ist eine 8.
Wow.
War so ziemlich ein sehr runder Badewannenfilm, wenn du streng nimmst. Also vielleicht wäre mir ein bisschen langweilig geworden, wenn ich den jetzt so in einem Zug gesehen hätte, aber so ein 2 Badesessions ist der perfekt zum Chillen. Ein bisschen abenteuerlich und kurzweilig.
Man erkennt das G-Rating, dass du dann nicht in deiner Badewanne plötzlich Angst bekommst, so weil du ja im Wasser bist.
Ja, ja.
Ja.
Deswegen keine krassen Horrorfilme, sondern nur die, wo ich sage, okay.
Ja, aber eben, ich erkenne ja trotzdem vieles an von dem, was sie handwerklich gemacht haben und deswegen sind die 6 Punkte Gold richtig.
Cool.
Ja.
Das geht ja noch. Ja, Grüße gehen raus an Schwaben, Anni.
Mhm.
Das war dein Auftragsfilm. Und ja, dann können wir jetzt zum letzten.
Ja.
Und der geht ebenfalls an Raff. Und dann dürfen wir noch Sarah grüßen. Wohlgemerkt die Sarah ohne Haar, die uns mal Support hat, weil die hat ihn in den Lostopf geworfen. Und auch dieser Film wurde dann aus dem Lostopf gefischt. Und im Rahmen unserer James-Bond-Reihe hat man mal gesagt, dann machen wir nochmal eine Agentenparodie aus dem Lostopf nochmal zum Auftragsfilm.
Mhm.
Und deswegen gab es jetzt als dritten Film dieser Episode, ja, wie ist der französische Titel, also auf Deutsch OSS 117.
Na, so heißt er ja auch im
Ja, aber Trossonsette oder keine Ahnung, also ich kann ja die Zahl nicht.
Nee, die Zahl ist ja im Original gar nicht dabei, da heißt er nur Le Cahier Nid d'Espion.
Ah, Le Cahier
d'Espion. Le Cahier ist Kairo.
Le Cairo, okay.
Nid d'Espion ist eben das, was auf Englisch auch heißt Nest of Spies, also so eine Spionenhochburg.
Ah, je understand.
Okay. Und das ist mal ausnahmsweise so ein Fall, passiert wirklich nicht oft, wo ich den deutschen Verleihtitel großartig finde.
Ah, okay.
Weil der Zusatz, ne, bei OSS 117 ist ja der Spion, der sich liebte. Was ich sehr schön finde.
Man weiß natürlich, welche Agentenreihe sofort parodiert wird und
ja, eben.
Und zudem hat man einen lustigen Wortwitz gemacht.
Finde ich auch. Also der funktioniert mal ausnahmsweise.
Das ist selten genug, dass Lee das erwähnt
hier. Ja, logisch. Ja, von der ältesten Produktionsfirma der Welt. Aber wir müssen erstmal raten, fällt mir gerade auf.
Jawohl. Und du kanntest den schon, das weiß ich. Für mich war es eine Erstsichtung, wie du weißt.
Mhm.
Und ja, so viel zu der.
Ja, und das macht's gefährlich, Alter, weil du und Comedy, hey, das
gefährlich.
Das ist ja so eine Sache.
Das ist eine große Wildcard jetzt.
Ja, ja. Mhm. Ja, aber hier sind auf jeden Fall ein paar Leute dabei, die du magst. Deswegen könnte das was werden. Ich sag 7,5.
7,5, okay. Ich sag, wie oft hast du den gesehen?
Das war jetzt das zweite Mal. Ja, 2,5 Mal.
Was?
Ich bin da
eingeschlafen oder was?
Nein, aber ich habe den einmal natürlich gesehen und dann wurde der irgendwann nachts, glaube ich, auf irgendeinem öffentlich-rechtlichen Sender gezeigt. So, und dann konntest du auf das Original auch switchen mit der Tonspur so. Und dann habe ich mir die zweite Hälfte nochmal angeguckt.
Ich habe ja gehört, dass die Synchro extrem lustig sein soll hier, was ich jetzt nicht mitbekommen habe, weil ich habe ihn auf Französisch gesehen.
Ich habe den auch nie auf Deutsch gesehen.
Du hast ihn auch nie auf Deutsch gesehen, weil es wurde an mich herangetragen, dass hier wohl die Synchro auch extrem lustig sein soll.
Ach, haben die hier so ein bisschen Schnorder-Synchro gemacht. Aber
irgendwas in der Richtung.
Ich habe es an den Untertiteln gesehen, weil so eben hin und wieder verstehe ich ja ein bisschen Französisch noch und habe dann schon gemerkt, dass sie hier und da ein bisschen was variiert haben. Ja, total.
Okay, ich sag auch eine 7,5.
Mhm. Ja, OSS 117, der Spion, der sich liebte, oder eben im internationalen Raum Cairo Nest of Spies. Aus dem Jahr 2006 von Michel Azanavicius oder Vicius oder Vicius. Ich weiß nicht, wie sein Name hinten raus ausgesprochen wird.
Sucht euch eine von den drei Versionen aus.
Genau.
Da wird schon die richtige bei gewesen sein.
Der Herr, der The Artist gemacht hat, ein paar Jahre später.
Mit dem gleichen Hauptdarsteller.
Dafür einen Oscar gewonnen hat. Dann hat er die französische Adaption von Final Cut gemacht.
Mhm.
Diesem japanischen Zombie-Film. Oder war der japanisch?
Du meinst
irgendein asiatisches Land?
Meinst du One Cut for the Dead?
Genau.
Der hieß Final Cut in Frankreich.
Richtig.
Ah, okay.
Ja. Und dann hat er ja einen Film über Godard gemacht, den ich immer mal sehen wollte. Godard, Mon Amour.
Mhm.
Also ja, hat schon ein paar Sachen gemacht und hat das hier eben geschrieben, zusammen mit Jean-François Alain, der auch die anderen Teile geschrieben hat, weil es gab Sequels. Und das Ganze basiert auf einem Roman, OSS 117, von Jean Bruce. Und das finde ich abgefahren, weil das war eine ernste Sache, die Romane. Ne? Also das war so ein bisschen das französische Pendant zu den Fleming-Büchern.
Ach, okay.
Habe ich recherchiert. Das finde ich nämlich ziemlich cool, weil es gab eben schon früher Adaptionen davon in Filmform. Also Fernsehfilme.
Interessant, okay. Und die waren eher ernsterer.
Natürlich.
Also man hat ein Abenteuer. Okay.
Genau. Mhm. Die haben das Genre ernst genommen. 50er und 60er gab es eine OSS 117 Filmreihe. Das waren eben Spionagefilme und die basierten halt eben auf dieser Romanreihe von dem französischen Autor. Und dann haben sie jetzt eben Jahre später das Ding quasi fortgesetzt, aber halt plötzlich einen Spoof draus gemacht. Mhm. Und natürlich mit diversen Bond-Zitaten. Aber die, also man sieht es ja dem Film an, ne, dass die sich jetzt mit Kostümen und Look und auch der Art der Inszenierung schon sehr an den 50ern und 60ern orientiert haben. Also Jean Dujardin wurde ja auch primär besetzt, weil er halt da irgendwie diese Lässigkeit von Sean Connery mitbringt und natürlich auch eine gewisse Optik.
Und eine gewisse Arroganz.
Ja, und ich finde den sensationell besetzt, Alter.
Aber der ist ja auch eigentlich immer gut in dem, was er macht, oder?
Ja.
Da war auch in Dears gehen und so weiter, war er, also in dem.
Ja, weil der eben.
Der ist ja immer irgendwie gut.
Der bringt halt dieses Ding mit, was ja einige Leute so richtig schön können, dieses Selbstverliebt, diese Selbstüberschätzung mit so einer Souveränität völlig selbstüberschätzend durch die Gegend laufen.
Das ist ja die Comedy, das ist ja wie bei Naked Gun. Das ist ja,
ja eben.
Leslie Nielsen.
Genau.
Par excellence, der sich auch ständig selbst überschätzt und gar nicht weiß, was für ein Chaos er letztendlich anrichtet und denkt so, alles ist cool.
Ja. Ja, gut, da sehe ich natürlich noch mal irgendwie eine Schublade drunter, ne? Aber geht auf jeden Fall in die Richtung und dafür finde ich ihn echt perfekt besetzt.
Ja, ist er. Er sagt ja auch an einer Stelle, sagt er sowas wie von wegen so, ja, also wenn du so weitermachst und so weiter, dann erlaube ich dir nicht, mit mir zu schlafen.
Ja, genau. Gut, schlafe ich nicht mit dir.
Ja. Als wäre das so eine krasse Strafe, dass er nicht, dass sie nicht mit ihm schlafen.
Naja, aber das sind Alter, natürlich eben diese Bond-Referenzen, die hier ziehen, ne, wo es gar keine Option ist, dass eine Frau keinen Bock auf ihn hat. So.
Das Schlimme ist, dass tatsächlich, jetzt wo wir mehrere Bond-Filme gesehen haben, dass du teilweise Lines aus den Bond-Filmen 1:1 auch in einem Spoof benutzen könntest.
Toll.
Ne? Weil was wir nicht erwähnt haben bei From Russia with Love, wo hier Agentin Romanova und so weiter, wo die im Bett liegt und sagt so, ja, ich finde ja meinen Mund zu groß. Und er sagt so, nee, es hat die perfekte Größe. Sascha Connery zu ihr, weißt du? Wo ich dachte, okay, wie racy ist das denn, Alter? Das könnte doch auch voll in der Comedy irgendeine Dialogzeile sein, weißt du, wo sowas fällt, ey. Aber das ist ein richtiger Bond-Film, nämlich von Russia with Love, so wo du auch öfter mal so Lines hast. Insofern ist echt teilweise eine sehr verschwimmende Grenze hier zwischen
Spoof. Ey, das ging ja mit Flash Gordon auch so, Alter. Da sind Lines drin, die könntest du halt genau so in eine Comedy packen und es wäre mörderlos. Also, weil dadurch ist es ja auch irgendwie so campy.
Du hast ja bei Star
Flash,
Wars...
Flash, I love you, but we have only 14 hours to save the world. Ich denke so, warum muss das in einem Satz fallen? So, what? Schon.
Du hast ja bei Star Wars, glaube ich, auch Lines, die durchaus auch bei Flash Gordon hätten fallen können, weißt du, die...
Ja, auf jeden Fall.
I love you, I know und so, weißt du. Das könnte auch ein Buck Rogers... Drehbuchlein sein.
Also. Voll. Ja, und deswegen, also diese Hommage an eben die alten Bond-Filme oder vielleicht eben auch an die französische Spionagefilmreihe, die ist sehr deutlich und das Ganze haben sie aber, finde ich, ziemlich geil aufgezogen, weil die ziehen das Ding durch. Also es gibt hier auch diese Rückprojektionsmomente, ne? Wenn die im Auto fahren, so, dann siehst du dich halt was mit so einer Rückprojektion. Was echt witzig ist, finde ich. Und dann dieses Night for Day Ding. Day for Night? Nee, Night for Day. Oder? Du weißt, was ich meine.
Ja.
Dass sie tagsüber drehen, Blaufilter drüber, dann soll es nachts sein. So, das kennst du ja auch aus den Filmen von damals und wird hier natürlich auch wieder gemacht. Und irgendwelche Kamerabewegungen und so. Also,
es werden Spoofs auf jeden Fall parodiert. Zum Beispiel auch, wenn einer morgens im Bett aufwacht und die Frisur ist komplett durcheinander und dann hast du kurz so blendet die Kamera kurz rüber zu ihr so und dann wieder zurück zu ihm und seine Haare sind komplett gestylt und frisiert so, weißt du? Diese Anschlussfehler werden ja auch irgendwie verarscht oder so, weißt
nee, du? Nee, du meinst das Ding, wo er im Bett liegt und dann eben verwuschelte Haare hat, das ist kein Schnitt drin, das ist ja, beziehungsweise die Kamera schneidet nach hinter ihn und dann direkt vor ihn, aber das soll ja so aussehen, als würde er sich mit einer Handbewegung eben die Haare so perfekt stylen, weil er fährt sich in dem Moment durch die Haare und danach sind die wupp, super
sleek. Ja, aber das ist doch auch ein Klischee.
Ja, also, natürlich,
dass man
eben.
Dass man so von einer Szene zu anderen auf einmal so komplett frisch aussieht.
Genau.
Oder so verletzt.
Gerade noch gevögelt und dann siehst du super smooth aus. Ja, klar.
Genau. Aber hier wird's halt hochgenommen.
Ja. Ja, das machen die, finde ich, sehr, sehr geil. Ja, der Regisseur wollte ja auch, dass Belmondo die Rolle von dem Chef spielt.
Okay. Interessant.
Ja, das wäre auch noch irgendwie eine schöne Referenz gewesen, aber das hat er neben Claude Brosset gespielt und am wichtigsten ist wahrscheinlich noch die weibliche Hauptrolle, die jetzt im Einsatz kommt. Aber ich versuche mal kurz zu erzählen, was hier geht. Ja? Also wir sind im Jahr 55 und es geht um die angespannten Beziehungen zwischen Ägypten und Frankreich. Weil Nasser regiert und Frankreich ist aber eher mit Farouk befreundet und deswegen wird jetzt ein Agent, eben USS 117, nach Ägypten geschickt. Der ist also französischer Spion, wird es nach Kairo geschickt, um sein Freund und Partner von USS Jack Jefferson zu suchen. So, der ist nämlich irgendwie durch dubiose Umstände verschwunden und man geht davon aus, dass der tot ist. Und die Tarnung, die jetzt Hubert, also beziehungsweise genannt Branagh, die Tarnung, die er da aufgedrückt bekommt, ist, dass er eine städtische Hühnerfarm betreibt. Dann eine Assistentin dazu bekommt, das ist jetzt unsere weibliche Hauptfigur, natürlich ist die dann seine Assistentin erstmal und natürlich ist die unter Umständen auch mit irgendwelchen Leuten von der gegnerischen Seite liiert. Also all diese Dinge, die wir neulich an, oder wo ich noch bei Bond meinte, es ist halt das Strickmuster, was immer wieder auftaucht, das alles wird hier halt auch mit eingebaut und natürlich entsprechend durch den Kakao gezogen. Und Lamina wird gespielt von Bérénice Bejon. Da haben wir sie wieder. Ich glaube, auf die können wir uns auch einigen, ne?
Ja, die ist schon hübsch.
Ja. Naja, die ist toll. So, und die ist jetzt eben an seiner Seite und versucht ihm zu helfen, aber das ist, wie wir es schon angedeutet haben, ist halt Branagh ein Spion, wo der hat schon Skills. Für mich geht es in so eine Archer-Richtung. Der hat schon Skills, aber eben er überschätzt sich maßlos, weil er halt einfach auch voll oft wahnsinnig Glück hat. So kann man es vielleicht zusammenfassen. Ja, ist eben wahnsinnig selbstgefällig dabei und eben tierisch selbstbewusst.
Und was ich auch sehr amüsant fand, ist sein selbstverständlicher Rassismus, den auch immer wieder entdeckt.
Ja.
Also völlig unverständlich für andere Kulturen.
Unleserlichen Schrift da und diese komische Religion, die gewöhnt ihr euch schon noch ab, das wird schon.
Ja, diesen Muezzin da einfach irgendwie, ja, weißt du, wie saugeil, er da rausschreit und dann hingeht und so weiter und sich über den irgendwie zusammenschlägt, weil er da rumschreit und so. Also, was zur Hölle, Alter.
Ja, so witzig.
Ja.
Ja, und jetzt muss er eben seinen Partner suchen, rausfinden, was mit dem passiert ist und stößt dabei natürlich auf große Intrigen und größere Dinge, ja. Soweit würde ich mal erzählen. Und wen wir auch noch erwähnen müssen, ist natürlich Richard Sammel.
Richard Sammel, ja. Aus The Strain und anderen Sachen. Spielt immer den bösen Deutschen, meistens Nazi.
Ja, ganz gerne. Trotzdem mag ich ihn sehr, ja. Finde Richard Sammel immer cool. Ja, und der war erfolgreich. Hat zwar 14 Millionen gekostet, im Kino über 23 eingespielt. Klingt jetzt erstmal nicht so doll, aber es hat da gereicht, vielleicht auch durch andere Auswertungswege, dass 2009 ein Sequel kam.
Ja, du hast es gesagt, es kam Rio. Zwei Sequels, genau. 2021 kam der dritte.
Da haben sich schon Zeit gelassen, ne?
Der dritte Teil der Reihe, haben sich ein bisschen Zeit gelassen, ja. Er selbst ist sich genug. Hieß der zweite Teil. Und Liebesgrüße aus Afrika hieß dann der dritte Teil. Also alles irgendwie so ein bisschen an Bond-Titel angelehnt.
Auch alles Sean Connery, ne?
Ja, selbst ist nicht genug. Finde ich aber auch ganz nice.
Oder? Also ich meine, es ist offensichtlich The World is Not Enough.
Liebesgrüße aus Moskau natürlich. Stattdessen Liebesgrüße aus Afrika. Und der Spion, der sich liebt. Naja, das war Roger Moore, glaube ich.
Ah ja?
Das war der Spion, der mich liebte, war, glaube ich, Roger Moore Bond.
Gut, dann geht die Theorie nicht auf.
Nee.
Ja, jetzt bin ich gespannt. Wie hast du das gefunden? Also offensichtlich ja, ein paar Sachen fandst du lustig.
Ja, ich fand's recht amüsant, aber jetzt auch nicht jetzt die Überkomödie für mich. Also er war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, er reißt mich jetzt komplett um. Ich fand's ein bisschen überbewertet, weil viele den halt so feiern und gesagt haben, Alter, ich liebe diesen Film und den mit 4,5 Sternen titulieren. Da bin ich nicht. Für mich war der nett und ich habe auch keinen einzigen richtigen, krassen, üblen Lacher so gehabt, sondern das war alles so.
Ach echt?
Das war alles so, ich grinse hier den ganzen Film so durch, weißt du, und amüsiere mich zwar ganz nett, aber war jetzt nicht so ein Schenkelklopfer dabei. Insofern, da war ich jetzt vom Level. Ich fand's cool, ich fand, wie Jean Dujardin den angelegt hat mit dieser Arroganz, ich fand ihn auch perfekt besetzt, der ist immer gut. Aber so der Humor an sich hat mich jetzt nicht zu 100%ig erreicht.
Okay.
Also ich bin so bei war ganz cool. Okayisch.
Schade.
Bei dir punktet der mehr?
Ja, doch. Also ich überlege gerade, ob es irgendwie hilft, wenn man die französische Kultur gut kennt, weißt du, also wenn man da irgendwie einen Bezug zu hat, ob das irgendwie eine Rolle spielt, aber.
Naja, im Grunde ist es ja ein Fish out of Water Szenario, so, weißt du, er versucht.
Ja, aber eben seine Art mit Dingen umzugehen, würde ich schon als sehr französisch auch beschreiben.
Das ist
so
typisch
französisch, ja. Naja, also erstmal dieses, eben, weißt du, La Grande Nation, fand das selber früher auch schon immer wieder abgefahren, so, und da habe ich noch einigermaßen französisch gesprochen, aber manche Franzosen, vor allem in Paris, wenn du da einen Artikel falsch setzt, dann stellen die sich halt an, als hättest du gerade eine komplett andere Sprache gesprochen und verstehen nichts mehr. So.
Viele weigern sich ja auch Englisch zu reden.
Eben.
Obwohl weißt du, sie es können, so was sagen.
Da Alter, könnte man ja auch eine gewisse Arroganz reininterpretieren, ne? In diese Rangehensweise so. Und deswegen, wie er halt eben hier so drüber spricht, ja eben ihr mit eurer komischen Religion und das und dann esst ihr so komische Sachen und so. Also das finde ich halt, das ist für mich schon auch eben so ein bisschen französisch. Und ja, ich fand da schon sehr vieles sehr witzig.
Also der Kulturclash funktioniert hier besser als bei Monsieur Claude und seine Töchter.
Auf jeden Fall, ja, ja.
Okay.
Nee, also das, da habe ich hier gar keine Probleme mit. Und ich mag das, wie clever die das kombinieren mit diesen offensichtlichen Bond- oder halt klassischen Spionage-Referenzen und eben diesen dazugehörigen Rollenbildern, mit denen das immer gemacht wurde. Ne? Also auch eben, wie er hier seine Kollegin immer so despektierlich von oben herab, es ist halt immer dieses Sachschätzchen. Ja. Das lernst du auch noch, ne? Kommst da schon noch hin.
Ja, klar.
Und so, es ist halt. Und dann aber auch gleichzeitig, wenn es dann plötzlich eine Kampfszene gibt, wo zwei Frauen sich halbnackt prügeln, wie er dann dasteht und dann so, ja, okay, Moment, mal gucke ich mir das noch an. Und dann halt schwer fasziniert ist von dem, was da passiert. Also eben dieser Witz auch über diesen Sexismus, den halt diese Bond-Reihe und eben alles, was so dazugehört, auch beinhaltet. Das habe ich natürlich auch gefeiert. Also ich finde, der macht sich halt schon echt über die richtigen Sachen lustig. Und dass er da eben als, also er, ich finde, er macht diese Gratwanderung halt geil, weil das könnte natürlich eben auch leicht kippen, in dass du den super ätzend findest, weil er halt dieses übertrieben Selbstbewusste und sich eigentlich auch recht scheiße gegenüber vielen Leuten verhalten, das könnte ja auch kippen, ne, in dass man keinen Bock auf den hat. Aber ich finde, der macht diese Gratwanderung echt cool.
Na gut, ist im Grunde genommen auch so ein bisschen so eine Clouseau-Figur, weil der ist ja auch nicht wirklich ein Sympathieträger per se.
Nee,
so,
aber den liebst du doch auch.
Und ja, du liebst ihn auch wenn er Scheiße baut und wenn er sich komplett peinlich verhält so in vielen Situationen und unangenehm so, wo du sagst, so, ach du Scheiße, Alter. Trotzdem ist er irgendwie, nimmst du den als Titelfigur und leidest mit ihm und folgst ihm irgendwie durch diesen Film. So schafft Jean Dujardin auf jeden Fall auch, ja.
Und die Parallele zu so einer nackte Kanone-Figur wie Frank Drebin ist auf jeden Fall, dass er, obwohl er vielleicht total verschobene Werte hat, hat er ein gutes Herz. Na, also ich finde das halt auch, das ist dadurch auch irgendwie wieder so lustig, dieser Moment, wo er gefesselt ist und da ist ein Typ, der ihn umbringen will und dann hat er Probleme mit seiner Knarre. Und dann dreht er sich doch so um und lehnt sich so drauf, wo er noch sagt so, oh nee, du, das würde ich nicht tun. Bevor sich halt der Schuss löst. Ne?
Ja.
So, wo er ja ganz offensichtlich, wenn er als fähiger Agent hätte er ja einfach auch mal nichts sagen können, ne? Weil das im Idealfall eben genau so ausgeht. Aber ja, er sagt noch so, oh nee, pass mal auf, würde ich nicht machen. So, das sind halt so Comedy-Momente, die ich auch schon ziemlich feier.
Okay.
Da naja,
fand
ich ihn
wahrscheinlich einen Tick lustiger als ich, okay.
Naja, bestimmt.
Ja, ich fand es recht amüsant, aber jetzt auch nicht so überhilarious.
Okay. Ja, schade.
Ich wäre jetzt nicht sauer, wenn sich jemand jetzt das Sequel wünscht oder den als Auftragsfilm aufgibt, aber ist jetzt wahrscheinlich nicht meine Reihe, die ich jetzt unbedingt vervollständigen müsste, oder wo ich sagen würde, ist jetzt, fahre ich so mega, Alter, ich muss unbedingt die anderen Filme gucken. Also da war ich nicht.
Ey, oder wie geil ist dieser Moment, wo Möller, also Richard Sammels Figur, ganz dramatisch dieses Ding, was sich hinter der großen Hakenkreuzflagge befindet, revealen möchte. Und dann diesen Vorhang so wegreißen möchte und dann zerreißt er das Hakenkreuz und dann so, scheiße.
Ja.
Da habe ich so sehr gelacht, Alter. Das finde ich ein sensationeller Moment, weil wieso ist da noch nie jemand drauf gekommen, ey? Dieser Dramatic Reveal-Moment geht so in die Hose und dann zerreißt er auch das scheiß Hakenkreuz.
Was ja auch noch so ein Ding ist bei Bond-Filmen, dass sie irgendwie so, weißt du, ihren großen Plan dann irgendwie enthüllen.
Ja, ja, eben, genau. Ja. Und dann natürlich geht sowas nie schief, aber dann, dass dieser Enthüllmoment so in die Hose geht, ist schon, das ist halt so ein bisschen Family Guy für mich. Und
das ist schon ganz cool.
Feier ich.
Ja. Na gut.
Ja, also ich hatte Spaß. Finde ihn auch einigermaßen kurzweilig mit seiner Stunde 39. Sind eine Menge schöne Menschen dabei.
Kurzweilig ist er.
Das und der verkauft mir auch wirklich glaubhaft diese Zeit, weil ich finde auch hier das Production Value schockt.
Ja, das stimmt.
Und er macht eine sehr gute Figur in diesen alten Anzügen und
ja, ist ein guter
sieht
Style,
alles sehr stylisch aus. Ja, und das Color Grading ist hier schon auch wieder, ne, wir haben es oft, das ist jetzt genau die Zeit. Es ist schon, die Farben sind sehr satt. Also das Blau und alles so, das sticht schon hart raus, aber geht. Also irgendwie glaube ich das so in der Summe, finde das irgendwie passend. Ja, ja, war fünffach César nominiert.
Innerhalb weniger Filme wurde der dann zum wirklich Superstar Frankreich. So. Also das ging dann ganz schnell irgendwie, wo The Artist kam und dann der und der. Und
ja.
Da hat er in Amerika auf jeden Fall auch diesen hier, da hat er auch irgendwie ein, zwei Filme gedreht.
Mhm.
Also er war dann schon groß. Dann für die Pühlmann-Filme.
Der hat auch letztes Jahr einen Film gedreht, wo er so einen Soldaten spielt. Das wollte ich auch unbedingt gucken. Auch wieder so ein Period-Piece.
Mhm.
Der ist schon auch sehr vielseitig.
Aber schon.
Weil eben, ich finde den hier und den Deerskin und so mörderlustig.
Ja.
Und der kann aber auch halt echt gut ernst, ne? Also.
Schon so der größte französische Star, den die jetzt momentan haben, oder so von den zeitgenössischen Schauspielern, würde ich sagen.
Ja, ich würde sagen, Marion Cotillard ist schon deutlich größer.
Ja, von dem hört man ein bisschen wenig in letzter Zeit.
Ja, ja, aber guck mal, was die alles schon gemacht haben.
Ja, gut,
schon
Marion Cotillard ist noch.
Er hat einen fucking Oscar und so.
Ist wahrscheinlich noch eine andere Nummer, ja. Ist ähnliche Generation, denke ich mal, die beiden.
Wobei, ich meine, The Artist, das ist auch wieder so ein Ding. Das ist eigentlich auch absurd, dass dieser Film den Oscar gewonnen hat, aber hat er.
Redet auch keiner mehr drüber.
Nee, eben.
Müsste ich auch mal neu sichten.
Das ist so ein Ding, aber da kommst du halt von dir aus auch nicht drauf,
Die
Artist nochmal neu zu sichten. Ich glaube, ich hätte auch immer, ich fand den auch okay, fand den aber schon hart überbewertet.
Mhm. Ja, schöne Hommage, da bin ich immer für zu haben, wenn so.
Ich fand's halt Filme. Wie konntest du dem Hund keinen Oscar geben, Alter?
Ja, der Hund hat geschockt, der kleine Weiße.
Ja.
Haben wir, glaube ich, im Quiz nachgefragt, wie der heißt.
Mhm.
Jetzt wissen wir es selber nicht.
Tja.
Idefix.
Genau so. So, willst du noch was loswerden zu OSS 117? Also für dich muss Sequel nicht unbedingt sein. Ich würde es, glaube ich, gerne machen.
Ja, ich wäre nicht sauer drüber.
Okay.
Also, wenn jetzt im Januar jedes Jahr irgendjemand einen OSS-Film reinschmeißt, wäre es für mich nicht so tragisch.
So, in dem Abstand. Ich merke schon.
Nee, alles gut.
Thank you.
I'm a work in progress.
Sind ja auch nur zwei Sequels, insofern ist
ja,
ist
okay. Eben,
das geht ja, ich finde es auch relativ kurzweilig, aber es hat, wie gesagt, ist für mich nicht hilarious, sondern trotzdem halt eine coole Komödie.
Ey, weißt du, kommst du bei Things to Do in Denver, kommst du mit, ja, aber Gabriel Anwar, die kann ich mir halt auch irgendwie, da kann der Film ewig gehen und so, gucke ich mir immer an. Und das geht dir mit Bérénice Bejot nicht so?
Nee.
What?
Da war ich nicht. Die war, lustigerweise war die auch bei Ritter mit Leidenschaft war die dabei. Aber weißt du, von wem ich ein großer Fan bin, wenn wir schon bei dem Film sind?
Na?
Shannon Sossamon. Die fand ich herzallerliebst. Die habe ich geliebt damals. Die ist auch bei...
Woher müsste ich die kennen?
Na, aus Ritter aus Leidenschaft. Die war die Hauptrolle. Die hat die Prinzessin gespielt.
Wie, das war doch die Haupt... Hä, die Prinzessin? Das war doch Bérénice Bejot.
Nee.
Sondern?
War sie nicht. Na, Shannon Sossamon war die Prinzessin, war die Hauptprinzessin.
Aber welche Figur hat dann Bérénice Bejot gespielt? Die war doch die weibliche Hauptrolle.
Nee, die war nicht die weibliche Hauptrolle. Die hat dann nur mitgespielt. Ich weiß nicht, was sie gespielt hat.
Okay.
Wie ist denn dieser andere Film mit Josh Hartnett? Da hat sie auch mitgespielt. Hier, 40 Tage, 40 Nächte. Da war sie auch die weibliche Hauptrolle. Die fand ich mega hübsch.
Wer den nicht gesehen hat.
Und ja, und die hier sah so ein bisschen aus wie die Wish-Version von Shannon.
Oh, Alter.
Ja, auch hübsch, aber...
Das ist schon böse.
Nur das Original ist legal.
Aha. Shannon Sossamon, so, jetzt muss ich mir die mal angucken.
Die ist mega, Mann. Die ist so
mega
hübsch.
Ich müsste echt mal Bilder aus... Ritter aus Leidenschaft sehen, aber das ist recht, da ist sie vorne drauf. Ja, okay, bin ich bei dir. Aber das macht doch Bérénice Bejot nicht weniger toll.
Ja, aber guck mal, so ist schon ein ähnlicher Typ.
Ja, ja, voll. Weißt du? Auf jeden.
Und ja, insofern, ich bin ja halt ein bisschen.
Hä, okay, krass, Alter, ich hab die aber gerade original verwechselt. Wen hat denn Bérénice Bejot bei Night's Tale gespielt?
Ich glaube, irgendeine kleine Rolle, weil ich hatte sie jetzt nicht zuordnen können, dass sie da mitgespielt hat. Vielleicht war sie die Zofe oder sowas, keine Ahnung, also.
Hä, nicht, dass ich mich da jetzt vertue, Alter.
Doch, die taucht schon auf in ihrer Filmografie. Also, ich war in ihrer Filmografie bei IMDb und da hat die bei Ritter, da hab ich auch geguckt, ach guck mal, die hat bei Ritter, aber ich wusste nicht, welche Rolle.
Christiana hieß die Rolle.
Christiana, okay.
Okay, abgefahren, Alter. Ich dachte gerade wirklich, da, ja gut, dann haben wir von der gleichen Frau gesprochen. Ich hätte die, okay, wow.
Ja, bei Shannon wiederum, da können wir uns einigen. Und die ist halt auch hübsch, aber hat noch keine Shannon.
Okay, crazy. Ich hätte, das ist ja gerade...
Ach, du dachtest, es wäre die Hauptrolle aus.
Ja, ja, ja. Ach so. Alter, krass, ich hatte Bérénice Bejot ganz klar als die weibliche Hauptrolle bei Night's Tale abgespeichert.
Abgefahren, nee, das weiß ich nicht.
Okay, nee, dann muss ich das natürlich revidieren. Crazy. Gut, dass du es erwähnt hast.
Mhm.
Muss ich mir mal merken. Okay, so, sollen wir
Shannon hatte ich immer einen Platz in meinem Herzen. Für
was hat die denn noch so gemacht? Weil
die war zum Beispiel bei Roots of the Game, wo die ganzen Jungstars auch mitgespielt haben. Hier so James Vanderbeek und so.
Ja.
Da war sie zum Beispiel auch eine der Hauptrollen.
Okay.
Und wie gesagt, 40 Tage, 40 Nächte wieder mit Josh Hartnett, das Ding. Da war sie halt so das weibliche Pendant. Also die waren so zwischen...
Klingt so, als hättest du gerne die ein oder andere Rom-Com gemacht, oder?
Zwischen 2000 und 2010, naja, so ein paar Horrorfilme oder so, aber danach so ein bisschen in einer Versenkung verschwunden. Das ist, glaube ich, Neuseeländerin oder so. Nee, Hawaiianerin war die, genau. Die war Hawaiianerin.
Tatsächlich. She's of Irish, French, Dutch, Hawaiian, Filipino, German and English ancestry.
Das ist immer eine Mischung.
Ah, ist Amerikanerin.
Okay.
Grown up in Reno, Nevada. Na dann.
Ja, die fand ich immer sehr schön.
Mhm. Ja, aber du hast recht. Das wurde dann ziemlich B-Movie-mäßig. Und den ein oder anderen Horrorfilm hast du recht. Ja.
Sinister 2. Ja. Mhm. Sowas halt.
Nächster Film, The Hollow Warrior. Ja, das ist auf jeden Fall.
Liebe braucht keine Ferien, den habe ich auch mal gesehen. Mhm. Da hat sie wohl auch mitgespielt.
Ja, schade, scheint nicht so bei ihr zu laufen, aber.
Nee, leider nicht. Aber hat sich unsterblich gemacht.
Auf jeden Fall.
Heath Ledger.
Mit der Figur, auf jeden, ja.
Den muss ich auch mal wieder gucken.
Nee, also jetzt tu nicht so, als wäre das ein Bombenfilm. Das ist schon auch.
Ja, der war schon ein guter Laune-Film.
Ja, aber das ist auch so ein Film, den habe ich dann noch irgendwie mal zur Hälfte nochmal gesehen, weil er auch irgendwo im Fernsehen lief.
Nicht gut gealtert.
Das ist bestenfalls nett, glaube ich.
Da fand ich zum Beispiel cool, dass sie so zeitgenössische Musik genommen haben und haben es irgendwie gemacht. Da lief ja so Bowie und so.
Ja, ja. Weißt
du, das fand ich ganz geil bei dem Szenario.
Ja, aber ich glaube, das wirst du nicht mehr so toll finden wie damals.
Ja, gerade so Filme Anfang 2000er, das ist nicht immer gut, hast du recht. Ja, muss man mit Vorsicht rangehen.
Mhm.
Aber vielleicht sichten wir den ja irgendwann mal.
Na. So, jetzt die Punkte zu Der Spion, der sich liebte. 7,0 auf IMDb, Metascores bei 62, Letterboxd 3,7.
Mhm.
Und ich bin bei 8.
Du bist bei 8.
Mhm.
Ich bin bei einer 7.
Okay.
Haben wir uns beide hier um einen halben Punkt verhauen. Mhm. Aber wegen meinem Tipp beim ersten Film wahrscheinlich dann der Sieg an dich.
Ja, du hast 2 miese, ich habe 1 miesen Punkt für mich.
2-1, Punkt für dich. Na ja, gut. Ja. Aber Live-Episode vorgestern zumindest mal da einen Punkt geholt.
Ja.
Der Monat ist jung. Also nicht so jung, aber kann auch was passieren insofern. Schauen wir mal, was nächste Episode sein wird.
Bist du noch guter Dinge, das ist sehr schön.
Klar, immer.
Immer.
Mistikack! Mistikack!
Mistikack.
Ja, okay.
So, jetzt haben wir hier so schön vorausgeplant, da können wir mal ankündigen, was denn die nächsten beiden Episoden bringen. Und zwar in der Sonntagsepisode bei Patreon und Steady reden wir über eine große Oscar-Lücke von mir, jenseits von Afrika für Sarah.
Ach, ist es soweit?
Es ist soweit. Mhm. Darf sich auf 3 Stunden ein 3-Stunden-Epos einstellen. Oh. Nicht ganz, 2 Stunden 40, glaube ich, geht er.
Ja, ja, aber der ist, oh Gott.
Ja, dann bringt noch jeder ein selbstgewähltes Projekt mit und dann nächsten Dienstag dürfen wir ankündigen, was in dem Supporter-Special Nummer 27 stattfindet, nämlich die Chroniken von Narnia und Ritter der Dämonen.
Mhm.
Also diese beiden durchaus unterschiedlichen Filme gibt es dann als Auftragsfilme und dann besprechen wir noch unsere beiden Märzlose.
Das auch noch.
Also genau, diese 4er-Konstellation dann kommenden Dienstag.
Yes! Wunderbar.
Alright, dann habe ich nichts mehr.
Wunderbar, dann vielen Dank für das Übliche, fürs Supporten, fürs Liken, fürs Kommentieren, fürs Abonnieren.
Mhm.
Und all das darf auch wie immer gerne mehr sein. Der Guest winnt ja immer wieder, dass es nicht sein kann, dass
auf wir jeden
die
100 Fall.
Noch nicht erreicht haben.
Na doch, ich muss mich auch anderweitig bedanken, weil wir haben die 100 jetzt.
Hey, es ist passiert.
Es ist passiert, wir sind dreistellig von den Bewertungen. Also danke, dass ihr euch erbarmt habt und da noch eure Stimme abgegeben habt.
Guest kann wieder ruhig schlafen.
Ich kann endlich ruhig schlafen.
Sehr schön.
So, als nächstes jetzt endlich mal die 700 bei Instagram knacken. Das sind auch nur so, noch 3-4 Leute. Okay. Also.
So, die Ziele von Guest, ihr kriegt's mit.
Ja, ja, ihr kriegt hier so Babyschritte. Babyschritte, Ziele jetzt. Bitte als nächstes mal ein bisschen abonnieren hier bei Instagram.
Die YouTube
endlich mal die 700 voll machen.
Das auch noch.
Aber Spotify habt ihr schon mal gut gemacht.
Toll, danke dafür. Na dann, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
I love you, Lee.
Bewegt Bild Banausen.